Das Studiosofa wird euch präsentiert von Music Store in Köln. Auf 5 Etagen findet ihr dort alles, was das Musikerherz höher schlagen lässt. Unter www.musicstore.de könnt ihr auch bequem von zu Hause aus shoppen. Natürlich versandkostenfrei ab 29 Euro, mit 30 Tagen Rückgaberecht und 3 Jahren Music Store Garantie. Music Store in Köln, das Paradies für Musiker.
Kennst du diese total übertriebenen Werbesendungen auf QVC oder
natürlich.
So Nitro und so?
Natürlich. Die teilweise so als super, Kind gerne geguckt einfach.
Die so super schlecht synchronisiert sind, ne? Mhm. Und Musik kommt da so oft aus der Dose und in so einem 128-Bit-MP3-Format. Ne?
Das war auch super. Die liefen manchmal nachts und wenn du dann mit völlig besoffenem Kopf irgendwo aus der Disco nach Hause gekommen bist, dir das anzugucken, dann warst du ganz schnell wieder nüchtern.
Genau, auf jeden Fall. Sollen wir das mal nachspielen?
Ja, wir können es versuchen.
Wir versuchen das jetzt mal, pass auf. Klaus, hast du schon vom Studioszene Bankticket gehört?
Nein, Marc, was ist das Bankticket?
Mit dem Studioszene Bankticket hast du die Möglichkeit, alle 3 Tage der Studioszene, die vom 22. bis 24.10. auf der Messe Hamburg stattfindet, zu besuchen.
Oh mein Gott, inklusive, ich muss mir an den Kopf fassen.
Genau, inklusive der exklusiven Masterclasses. Dort sowie in Lessons Panels hast du die Möglichkeit, von den absoluten Top-Produzenten zu lernen, wie du deine Skills auf das nächste Level hebst und deinen Produktionen den absoluten Boost verleihst. Kannst du dir
Marc,
das vorstellen?
Das kostet doch bestimmt 3.000 Euro.
Nein, Klaus. Das Studioszene Bankticket bekommst du zum Preis von nur 189 Euro exklusive
Mehrwertsteuer.
Oh
mein Gott. Nicht 500 Euro. Nicht 300 Euro.
Du sparst dabei 120 Euro im Vergleich zum regulären Ticket.
Was war schlecht, ey.
Nee, aber du hast dabei nicht nur die Möglichkeit, die Masterclasses zu besuchen, sondern auch die exklusive Networking-Party am ersten Messetag, wo du dann auch die Top-Speaker der Branche triffst. Und wir packen euch auch noch eine Catering- und Getränke-Flatrate mit in das Paket. Mhm. Ja, damit ihr das Event einfach genießen könnt. Ihr spart eigentlich dann exakt 127 Euro, müsst dabei aber schnell sein, denn es gibt nur 50 Tickets und es gibt das Angebot geht auch nur bis zum 20. Juni. Aber wir können ja schon mal verraten, wer mit dabei ist. Also Warren Ewart ist mit dabei, Kalli Reinhardt, Zino Mickerei, Philipp Schwer, Henning Verlage, Moritz Enders, Dom Rivinius, die waren eigentlich bis auf Moritz auch schon alle hier zu Gast im Podcast. Mhm. Und ein Highlight ist, unsere Gäste von heute, nämlich David Bonk und Julia Bergen, sind auch mit dabei bei der Studioszene. Unter anderem arbeiten sie zusammen mit Helene Fischer. Und wenn ihr da draußen jetzt ein Ticket wollt, dann müsst ihr schnell sein und zuschlagen. Alle Infos gibt's auf tickets.leadcon.com und ja, uns als Studiosofa gibt es auch auf der Studioszene. Und ich würde sagen, wir lassen unsere Gäste jetzt nicht länger warten.
Ich habe noch eine Frage, Marc.
Ja.
Wer ist auf die Idee gekommen, eine Veranstaltung, die in Hamburg in der Nähe von St. Pauli ist, Bankticket zu nennen?
Gut, die Veranstaltung heißt ja Gott sei Dank
nicht
Studioszene.
Die heißt nicht so, ja, ist richtig, aber das Ticket, das Bankticket.
Dann würde ich mir tatsächlich doch Sorgen machen.
Ja.
Aber ihr kennt das vielleicht, ne? Ich habe es eben im Vorgespräch schon gesagt, es gibt immer so diesen Arbeitstitel von einem Song. Ne, der dann aufs Album kommt und wenn das Album dann kurz vorm Release steht, fragt man sich, shit, wie nennt man diesen Song jetzt? Und dann bleibt es dann doch oft beim Albumtitel. Also ich hatte auch mal so einen Song, der hieß Apollo 2207 oder sowas. Oder 2703.
Das
war dann das Datum, wo ich den an dem ich den geschrieben hatte. Und irgendwie hat sich dann der Arbeitstitel durchgesetzt und kam auch so aufs Album. Also war dann aber trotzdem mal ein geiler Titel.
Ich finde den ganz geilen Titel.
Genau.
Ist halt irgendwas von Space Night so.
Total, ja, da war so ein bisschen sphärisch auf jeden Fall. Aber ich würde sagen, wir legen jetzt los, ne?
Jo.
Studiosofa, Ausgabe 202, glaube ich, ne?
Ja, ich glaube, du glaubst richtig.
Der Sound and Recording Podcast. Hallo an alle da draußen. Schön, dass ihr auch in dieser Woche wieder dabei seid. Ich spreche wie immer mit Dr. Klaus Beetz.
Und ich mit Bangmaster Bohn. Marc Bohn.
Genau, jetzt muss ich nochmal ganz kurz zurückfinden. Wir begrüßen heute das Produzentenduo Julia Wergen und David Bonk bei uns im Podcast. Hallo Julia, hallo David. Schön, dass ihr dabei seid.
Hallo.
Guten Tag.
Hi.
Klaus, bist du wirklich Doktor?
Nein.
Das wäre schön.
Genau, zu dem Thema kommen wir gleich noch, David. Okay. Nee, wir sprechen heute mit euch nicht über Doktor, sondern darüber, wie man mit wenigen Mitteln, wir wissen nicht genau, wie es heißt, oder mit wenig Mitteln ja, Top-Songs eben produziert. Also es heißt nicht nur, ja, wenig Mittel, heißt nicht nur wenig Gear, wenig Plugins und Tools, sondern vielleicht auch wenig Ideen oder vielleicht auch wenig Budget. Und wenn ihr dazu Fragen habt, dann könnt ihr die natürlich wie immer gerne in die Kommentarfunktion auf Facebook, YouTube, LinkedIn und Instagram stellen und wir werden die Fragen dann an Julia und David, ja, weiterreichen.
Ja, wenn es nämlich um wenig Mittel und Ideen geht, dann seid ihr bei uns genau,
genau
richtig.
Genau richtig. Meint ihr, es gibt einfach ein paar Leute, die, sich so ein Studio-Bang-Ticket kaufen und wirklich was ganz anderes erwarten und dann ganz enttäuscht sind zu Musik?
Ich glaube, ein oder zwei gibt es.
Also wir haben auf jeden Fall schon welche verkauft. Also ich heute Morgen um 6 Uhr ist es gestartet und wir hatten um 6.30 Uhr schon 4 oder 5 Tickets verkauft. Also
das ist für mich so ein Horror. Stell ich das mal vor, die kommen so völlig falsch angezogen. So als würde man denken.
Oder gar nicht, meinst du?
So oder gar nicht. Ja, dieser Moment, wo man denkt, so, man ist auf so einer Kostümparty oder sowas eingeladen und keiner ist verkleidet. Stell ich das mal vor. Wenn einfach so Leute auftauchen. Und wollen danach ihre 120 Euro, die ja Gott sei Dank nicht so viel sind, aber wollen sie danach zurück.
189.
Ja.
120 Euro weniger als das Standardticket.
Das ist absolut richtig. Mhm. Das habe ich gerade in dieser guten Werbe.
Julia, nicht 500 Euro, nicht 300
Nein.
Euro.
Das war toll, das hat mich überzeugt.
Ja, ich glaube, unser Marketing-Team ist, glaube ich, zu naiv, als hätte man diesen Twist irgendwie hingekriegt. Aber deshalb nehmen wir das mit Humor und es wird auf jeden Fall polarisiert, sage ich jetzt mal.
Ja.
Also wir erzeugen definitiv Aufmerksamkeit damit.
Super.
Aber lass mal erstmal über euch beide sprechen. Ich habe im Vorgespräch euch gefragt, ja, hey, beschreibt doch mal, was ihr so macht. Und David meinte dann so, ja, wir machen Musik. Und das fand ich irgendwie eine total schöne Aussage. Aber erklär doch mal, Julia, vielleicht, wie sieht eure Zusammenarbeit aus oder wie sieht euer Musikmachen aus?
Hui, das ist tatsächlich ganz unterschiedlich. Aber also im Fokus steht, wir machen Musik tatsächlich. Das ist hier auch die Top-Antwort. Und du meinst also die Abläufe, wie wir da rangehen, wie wir Musik schreiben, wie wir Musik produzieren. Das sieht tatsächlich unterschiedlich aus, weil wir relativ, ich sag mal, breit aufgestellt sind. Mhm. David und ich, wir schreiben Songs gemeinsam, zum Beispiel auch für andere Künstler und KünstlerInnen. Oder die Künstler kommen zu uns, wir arbeiten gemeinsam Songs. Oder wir produzieren einfach nur Songs und so weiter und so fort. Und je nachdem ist es natürlich auch ein bisschen unterschiedlich, wie dann so die Arbeitsabläufe sind. Aber was man schon sagen kann, so zu den zum Ablauf, ist, dass wir beide einfach super gerne zusammenarbeiten, weil wir uns kennen. Und ich glaube, das ist so der größte Wert, den wir so erkannt haben über die ganzen Jahre, den es überhaupt gibt. Man versteht sich einfach blind, wenn ich sage, hey, David, hier so muss da so rein, dann weiß er einfach, was ich meine. Das ist wahnsinnig schön. Und David, was möchtest du noch ergänzen dazu?
Also, es ist natürlich total richtig. Jede Arbeit ist individuell. Immer ist es irgendwie unterschiedlich. Manchmal ist dann eine Crew von 15 Leuten hier, die, weil einfach KünstlerInnen manchmal in so großen Teams schreiben und dann teilt man sich vielleicht auf verschiedene Räume. Manchmal sind wir nur zu dritt und es ist relativ intim und eine Künstlerin oder ein Künstler schüttet sein absolutes oder ihr absolutes Herz aus und es geht um die Vergangenheitsgeschichten mit den Eltern oder den Ex-Partnern und so weiter und so fort. Mhm. Und wenn jetzt aber wir beide alleine arbeiten, gibt es natürlich auch so Durchhängertage, an denen wir hier hinkommen und einfach super anstrengende Wochen hatten und es kommt einfach nix, ist auch mal ganz gut, da wir ja so einen Job, also so eine Jobphilosophie pflegen, eigentlich keinen Urlaub zu machen, ich würde mal sagen, vielleicht gönnen wir uns diese eine Woche Weihnachten pro Jahr und das war's halt. Aber ansonsten sind wir halt jeden Tag eigentlich hier. Mhm. Und da gibt es selbstverständlich auch mal Tage, wo keine Inspi da ist, wo man irgendwie gerade keine Ideen hat. Die sind aber Gott sei Dank spärlicher gesät als die Tage, an denen Julia durchdreht und sagt, ich möchte gerne ein Musical schreiben über, weiß ich nicht, einen Ast, der vom Baum abgebrochen ist und der geht jetzt zur Schule und findet keine Freunde.
Das ist eine wahnsinnig gute Idee. Achtung damit, dass die keiner klaut.
Ja, ich weiß. Ja, ja. So, dafür, ne, das ist ja unser Job auch, gute Ideen zu haben. Und wir machen aber auch grundsätzlich sehr viel Produktionsarbeit. Jetzt gerade in diesem Jahr, es ist immer so, weil Produktionsjobs ja auch oft sich über mehrere Monate strecken, ist es so, dass es dann manchmal so Zeiten gibt, da machen wir zwei Alben nacheinander von verschiedenen KünstlerInnen und dann ist ja schon dreiviertel des Jahres um und dann denkt man sich, okay, jetzt vielleicht erstmal wieder ein bisschen schreiben und dann macht man das nächste Jahr wieder so ganz viel schreiben und dann denkt man sich irgendwann wieder, ach, wir hätten mal wieder Bock auf irgendwie Produktion und dann kommt sowas auch und dann kann man wieder 5, 6, 7, 8, 9 Monate Produktion machen und es ist immer ein Geben und Nehmen und hin und her, weil leider beides gleichzeitig zu machen, also Produktion und gleichzeitig auch noch mit anderen KünstlerInnen schreiben, stellt sich als sehr stressig heraus, weil man sich gerade in Produktion sehr auf Details konzentriert und sehr reingeht in die Songs und dann immer wieder rausgerissen wird und woanders hingeht und mit anderen Leuten arbeitet und dann wieder hier zurück und wieder in den Tunnel und wieder raus und wieder rein, ist natürlich relativ aufwendig, finde ich, gedanklich. Okay.
Und teilweise machen wir das auch, dass wir uns ganz selten und ungerne teilen wir uns auf. Und ich gehe dann zum Beispiel in Sessions mit anderen Menschen und hier haben wir vielleicht eine Aufnahme. Es werden, weiß ich nicht, Vocals recorded noch für irgendeine Produktion oder sonst irgendwie sowas. Aber ungerne, weil wir auch merken, dass wir im Team tatsächlich, ich glaube, fast am besten funktionieren, ja. Und uns auch am wohlsten fühlen. Ich glaube, das ist ja auch
fast.
Fast. Ja, also, oder?
Mit wem denn anders? Mit wem denn besser?
Ja, aber das wäre auch schon meine Frage gewesen. Ich erlöse dich mal.
Danke.
Mit dem Aufteilen. Lass uns später nochmal genauer auf den Workflow eingehen, wie ihr so an so eine Session rangeht. Aber was mich jetzt noch interessiert, ist, teilt ihr euch dann innerhalb einer Session auf? Ist es so, dass der eine vielleicht dann den Text übernimmt und der andere sitzt eher so operatormäßig und bastelt da schon an im Arrangement oder dem Instrumental?
Ja, auf jeden Fall. Ich meine, das ist das Schöne daran, dass wir zu zweit sind. Wir können uns nämlich aufteilen und jeder kann auch das, wo er so seine Stärken hat, ausspielen. Das ist wirklich toll. Und früher und immer ab und zu versuchen wir es zu tauschen, unsere Rollen zu tauschen. Aber im Normalfall ist es so, David ist einfach, ich sag mal, einer der schnellsten Trecker.
Okay.
Trecker, das habe ich jetzt auch so schön ausgesprochen, weil jetzt müsst ihr euch das Bild nicht vorstellen, ist ein Trecker.
Lieblingswort von meinem Sohn, glaube ich.
Er ist einfach wahnsinnig gut, hat eine wahnsinnig gute Auffassungsgabe auch so und ist einfach super, super schnell. Und für das, was David so wenn David so ein Playback zusammen knallt manchmal, wenn es ganz schnell gehen muss, dafür bräuchte ich ungefähr so die zehnfache Zeit gefühlt. Und deswegen ist es oft so, dass wir so aufgeteilt sind, dass David trackt. Und ich würde sagen, dass ich den Schreibeteil übernehme. Also oft ist es so, dass ich zum Beispiel ins Studio komme und abends bei mir zu Hause sitze und mir schon überlege, was machen wir am nächsten Tag. Also schon Zeilen habe oder ganze Refrains vorbereitet habe und dann komme ich eigentlich schon mit einem fertigen Song in meinem Kopf, ist der Song fertig, her und sage, David, wir machen das und dann, ja. Wir haben es immer mal wieder gemacht, das auch zu drehen, dass David zum Beispiel in die Situation kam, dass er dann auch mal texten muss, weil darum drückt er sich manchmal ein bisschen.
Na, es ist einfach so, dass ich ein ganz großer Freund von Effektivität bin und wenn ich jetzt anfangen würde zu texten, was wir ja eben manchmal gezwungenermaßen einfach uns auferlegen, damit wir unser Handwerk auch nicht verlieren, aber das trotzdem es ist einfach so, genauso wie Julia sagt, wenn sie jetzt an den Computer gehen würde, würde alles 10-mal so lange dauern, das ist beim Text genauso. Julia schüttelt die Sachen halt einfach raus und da kommt einfach dreifach Reim nach dreifach Reim. Und wenn ich das machen müsste, da sitze ich an zwei Zeilen, die sich aufeinander reimen, halt so lange, wie sie für den ganzen Text braucht. Und mein Reim ist dann auch noch lange nicht so gut wie irgendeiner, der einfach nur random in ihrem Text vorkommt. Und deswegen hat sich das so rauskristallisiert. Wir machen das jetzt seit 10 Jahren und wir haben am Anfang auch viel viel zusammen gemeinsam gemacht und wirklich ganz viel war Julia am Computer und ich habe geschrieben und so weiter und so fort. Aber es hat sich einfach ergeben, dass das der Weg ist, wie wir am schnellsten ans Ziel kommen. Ich bin auch kein so großer Freund von In the Box. Ich mag Plugins und ich finde es auch alles cool. Wir benutzen auch viele Plugins, geht halt auch schneller. Aber ich bin so froh, dass wir in der Luxussituation sind, uns so ein kleines Nerdwana gebaut zu haben, wo wir sehr viele Instrumente und sehr viel Outboard-Kram haben, das alles hardwired ist, sodass ich eben auch die ganze Zeit, während Julia auf dem Sofa sitzt und schreibt, hier so durch den Raum und durch den anderen Raum nebenan wusel und Instrument nach Instrument reinkloppe und dann wieder an den Rechner gehe und das wieder quasi mein eigenes Gespieltes choppen kann, als wären das irgendwelche Samples und das von A nach B schieben kann und so weiter und so fort, sodass wir auf wenig auf Libraries angewiesen sind und so ein Kram. Und da ich aber auch eben die ganzen Instrumente hier aufgestellt habe und mikrofoniert habe und hardwired habe, ist es natürlich auch schwierig für jemand anderen, dann irgendwann durch diese ganze Technik durchzusteigen, die ja so individualisiert ist, dass es einfach 3 Tage dauert, um die Wege jemand anderem zu erklären, weil es geht hier ja nicht mehr um einen Kanal, sondern es sind halt mittlerweile 3 Patchbay-Kanäle mit jeweils 96 Steckplätzen.
Okay, okay.
So, und das sind natürlich, was sind das dann? 276, weiß ich gar nicht, was auch immer, 278 Kanäle, die da in den Rechner reingehen könnten, da irgendwann, also ich gucke gar nicht mehr auf die Beschriftung, ich weiß ja mittlerweile, welche Nummer was ist und so weiter und so fort. Und das ist natürlich dann eine Gewohnheit, die möglicherweise von Vorteil ist.
Okay. Du hast jetzt schon öfter hier gesagt. Kannst du den Ort hier nochmal ein bisschen genauer beschreiben?
Achso, ja klar. Wir sind hier in Lüneburg. Haben wir unser Tonstudio. Wir haben hier wunderschöne 120 Quadratmeter Studio. Also in einem größeren Komplex. Nicht dieser Raum ist 120 Quadratmeter, sondern unser Studio hat 120 Quadratmeter. Wir haben einen großen Live-Aufnahmeraum und einen Flur und eine Toilette. Toll. Und das in einem großen Studiokomplex, in dem noch andere Tonstudios sind. Wir sind aber das Einzige hier, die sich mit Musik beschäftigen. Die anderen machen Filmkram.
Okay. Dann habe ich noch eine kurze Frage zu dem Songwriting Camp, in dem ihr ja neulich wart. Ihr habt das, glaube ich, gehostet, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Oder zumindest eine Session geführt, richtig?
Nee, wir waren da so Dozierende quasi.
Das meinte
so
ist ich, ja. Korrekt. Ja.
Genau.
Ah, cool. Und dort hatten wir auch von unserem Podcast gehört und daraufhin habt ihr auch das Thema für heute vorgeschlagen, richtig?
Ja, es ging bei diesem Kurs, den wir da gegeben haben, der über 7 Tage ging, haben wir ganz zum Ende, weil das erste Mal war, dass dieser Kurs stattgefunden hat und wir uns sehr an den Plan gehalten hatten, der eben vorgelegt wurde, haben wir ganz am Ende eine FAQ-Runde gemacht, einfach nur um eine Q&A-Runde gemacht, um einmal zu sprechen darüber, was hätten sich die Teilnehmenden noch gewünscht? Und da kam relativ oft der Hinweis und die Frage, ob es man nicht machen könnte, dass man irgendwie rauskriegt, wie man mit wenig Mitteln, genauso wie du es ausgedrückt hast, oder eben geringen Mitteln, trotzdem auf professionellem Level produzieren kann oder Songs schreiben kann. Und da kam auch öfter die Frage, wie weit müssen eigentlich Demos sein, um sie wegschicken zu können? Wenn man jetzt Songwriterin sein möchte für Künstlerin und jetzt nicht quasi es um die eigene Musikproduktion und die eigene Veröffentlichung und die eigene Realisierung von sich selbst als Künstlerin geht, sondern einfach nur darum, es anderen vorzuspielen. Und das fand ich sehr spannend, weil wir ja auch ganz oft nicht darüber nachdenken, dass wir in so einer privilegierten Position sind, dass wir einfach jeden Monat für, keine Ahnung, 1000 Euro Software kaufen und da gar nicht mehr drüber nachdenken, weil man es einfach ständig machen muss, denkt man, um an der Zeit zu bleiben und die aktuellen Plugins und Sample-Quatsch und sonst was zu benutzen. Ja. Und da kommt ein neues Nexus-Paket und das kostet ja nur 79 Euro. Mhm. Und dann kommt das neue Serum-Paket, das kostet ja nur 29 Euro und so weiter und so fort. Und das läppert sich dann trotzdem jede Woche immer zu seinen paar hundert Euro zusammen. Und das, da denkt man aber auch irgendwann gar nicht mehr drüber nach, wenn man ja damit Geld verdient. Mhm. Vergisst aber ganz doll, wie das eigentlich war, als man angefangen hat. Mhm. Und ich hatte zum Beispiel, als ich angefangen habe, habe ich mich ganz doll auf eine Software konzentriert und irgendwie versucht, das absolute Maximum aus dieser einen Software mit den 20 Sounds, die da drin waren, rauszuholen, anstatt, wenn mir nur ein Sound gefallen hat, die anderen 19 in meinem Kopf wegzuschmeißen und einfach das nächste Paket zu kaufen, weil das Geld einfach nicht da war. Klar. Und da kommen wir dann eben weiterleitend zu der Frage oder auch Antwort auf die Frage, wie weit muss ein Demo eigentlich sein, um es wegschicken zu können? Und da geht es immer wieder darum, wer ist der Empfänger? Also wo schickt man etwas hin? Und wenn man etwas schickt zu ProduzentInnen, also jetzt zu uns zum Beispiel, wenn wir etwas geschickt bekommen, dann reichen wirklich die einfachsten Demos. Es reichen, also wir erkennen die Essenz eines Songs durchaus einfach nur anhand eines Instrumentes mit dem Text und gesungen. Fertig. Wenn man jetzt aber etwas schickt an einen Verlag zum Beispiel, würde ich immer eher schon das so weit verpacken wollen, dass das jemand versteht, der nicht unbedingt MusikerIn ist. Mhm. Also versteht es, weiß nicht, wenn ich das jemandem vorspiele, versteht es jemand, mit dem ich nicht befreundet und nicht verwandt bin. Dass der nicht Musik macht. So. Und so weit muss es irgendwie poliert sein. Und wenn man eben nicht die Mittel hat, dann da das fette Schlagzeug aufzunehmen, dann würde ich es vielleicht eher weglassen, als ein weiß ich nicht, Stock-Plugin MIDI-Kit zu nehmen ohne Dynamik. Mittlerweile allerdings muss ich sagen, ich arbeite sehr viel mit Cubase. Ich bin ein ganz großer Steinberg-Fan. Yay. Und ich kenne die Stock-Plugins nicht von zum Beispiel Ableton. Bin ich überfragt. Müsste ich mich ganz, ganz doll mal mit beschäftigen, um da Ratschläge zu geben. Ich höre nur immer sehr viel von Leuten, die zum Beispiel behaupten, dass die Logic-Stock-Plugins super wären. Ich kenne nur noch die von Logic 7 oder so und das war wirklich Müll.
Marc kann das doch bestimmt sagen.
Mhm. Marc kann das bestimmt sagen. Marc weiß genau, wie die Stock-Plugins von Logic sind. Erzähl mal, Verräter.
Können wir auf jeden Fall gleich drüber reden. Das ist noch ein Thema hier bei uns auf der Liste. Für gleich. Genau, aber ich würde sagen, wir steigen einfach mal ins Thema ein. Und ich habe ja eben schon gesagt, mit wenig Mitteln bedeutet ja jetzt nicht nur irgendwie wenig Tools oder wenig Plugins, sondern es kann ja auch bedeuten, dass ein Auftraggeber, eine Künstler oder eine Künstlerin eben auf euch zukommt und dann eben auch vielleicht sogar gar keine Idee hat. Ja? Wie geht ihr da vor? Wie setzt ihr da an? Habt ihr dann auch vielleicht einen Ideenpool, aus dem ihr dann, auf den ihr zugreift?
Also ich glaube Nummer eins, das ist auch so der Tipp, den wir auf diesem Songwriting Camp so viel gegeben haben, ist wirklich, sich Leute zu suchen, die das, was man machen möchte, mit einem gemeinsam machen. Also David und ich, wir feiern dieses Jahr 10-jähriges Jubiläum, weil wir seit 10 Jahren, wir sind übrigens kein Paar, das denken ganz oft Leute, wir sind wirklich nur eine Arbeitsgemeinschaft und eine Freundesgemeinschaft. Aber das war's. Und weil von sich selber alleine zu erwarten, also wir haben heute Morgen wieder darüber geredet, was wäre wohl passiert, hätten wir so alleine weiter, wären wir alleine weiter unseren Weg gegangen. Wo wären wir wohl? Mhm. Was hätten wir wohl gemacht? Und das ist wirklich einfach so ich bin so dankbar und das ist so eine wahnsinnige Hilfe, weil an allen Tagen, wo ich durchhänge, keine Idee habe, mich leer fühle und denke so, ey, keine Ahnung, Edeka oder an der Kasse arbeiten, auch eine Sache. So, man hat das ja einfach, ne? Es gibt ja auch Höhen und Tiefen in diesem Job. Dann ist David hochmotiviert und sagt, ey Julia, komm, wir machen das, dies, das oder und zieht mich mit und sagt irgendwas, was mich wieder zum Lachen bringt und dann habe ich dadurch eine Idee und so weiter. Also dieses gemeinschaftliche Spiel, das ist auf jeden Fall etwas, was ich als allererstes empfehlen würde. Denn klar kannst du dich alleine hinsetzen und dir den Kopf zergrübeln und dann sitzt du vielleicht an deiner Produktion und du weißt nicht, wie es weitergeht. Und einfach auch nochmal ein anderes Paar Ohren, das sagt so, ey, das ist absolut Arsch, was du da gerade machst. Mhm. Oder halt, ey, das ist voll geil. So, warum fängst du an, daran zu zweifeln? Das ist einfach wahnsinnig viel wert, ja. Das ist Nummer eins. Möchtest du dazu noch was sagen, David?
Nein.
Okay. Und Nummer zwei, wenn zum Beispiel, wie du gerade gesagt hast, KünstlerInnen zu uns kommen und gar keine Ideen haben und wir wissen nicht, wo wir ansetzen wollen, das, was ich so in den letzten 10 Jahren gemerkt habe, dass was wir machen, ist eine wahnsinnige Fleißarbeit. Also gerade das Schreiben, so man stellt sich das manchmal, Menschen, die gar nichts mit Musik zu tun haben, denken so, ach, wir sitzen da und da küsst uns die Muse einfach und wir so, schreiben das einfach runter. Die Realität sieht einfach ganz anders aus. Das ist wahnsinnig, wahnsinnig viel Fleißarbeit. Und dazu gehört für mich auch zu der Fleißarbeit diese Erwartungshaltung, dass einfach alles so aus einem rauskommt und man hat immer gute Ideen, die ist ganz schön krass, sondern dafür, dass ganz viel rauskommt, muss auch ganz viel reingehen. Also dieser Input, sich einfach erstmal damit auseinandersetzen, was machen andere Leute? Nicht unbedingt, um jetzt von denen zu klauen oder sowas, das ist ja auch immer sowas, das hat damit nichts zu tun, sondern um weiter inspiriert zu bleiben. Also wenn andere Leute gute Sachen machen, das ist einfach super geil, weil es einen selber inspirieren kann. Man kommt selber auf Ideen, man denkt über andere Themen nach, wenn man sie hört. Und David und ich, wir machen das regelmäßig, dass wir uns Tage einplanen und dann werden einfach Gedichte gelesen, Texte gelesen, Songs sich angehört. Und das muss regelmäßig auch wieder aufgefüllt werden, dieser Puffer, weil irgendwann bist du leer geschrieben. Und dazu gehört auch übrigens psychosoziale Hygiene. Damit meine ich sich so um sich selber kümmern, so gucken, dass es einem einigermaßen gut geht, damit man auch irgendwie was Gutes rauskriegt und so selbstreflektiv sein kann, so ey, wie geht's mir gerade überhaupt, wie geht's anderen, empathisch sein können, das gehört für mich genauso dazu, ja.
Da muss ich mal ganz kurz einhaken. Sie sagt. Wenn ihr sagt, ihr nehmt euch extra Zeit zum Beispiel, um andere Songs zu hören, bleibt ihr da so grob in eurem eigenen Genre oder schaut ihr überall rein? Lasst ihr euch von allen Stellen inspirieren?
Ja. Überall reingucken. Hm? Also das ist gerade, also das ist bei Texten auch genauso wichtig wie bei Melodien, wie bei Produktion. Es ist zum Beispiel, macht es ja sehr viel Spaß auch, sich inspirieren zu lassen von irgendwelchen, japanischen Klavier-Neoklassik-Stücken, die halt auch wirklich, die halt unfassbar tolle westliche Popmelodien benutzen, um sie dann aber eben in so einer Simpelheit darzustellen. Genauso wie wenn man sich von komplexen Synthie-Pop-Dingen aus Nordamerika irgendwo mal inspirieren lässt, da kann man sich auch mal auf jeden Fall was abgucken, denn gerade es geht ja immer darum, dass Leute oder Menschen sich lange Zeit intensiv mit etwas auseinandersetzen und wir von uns ganz oft erwartet wird, das in einem Tag in einer Session zu machen. Das heißt also, da kommt jemand und sagt, hey, wisst ihr, was ich richtig toll finde? Diese eine Nummer von diesem Künstler, Willow meinetwegen. So, und dann sage ich gerne, ja, das ist wohl eine der reichsten Kinder dieser Welt, die im besten Studio mit dem höchsten Budget, mit den krassesten Musikern, mit den heftigsten Engineern, mit der meisten Zeit an so einem Drum-Sound sitzt und du möchtest, dass ich das jetzt in 10 Minuten mache. Alles klar, ich gebe mein Bestes, aber ich weiß nicht, ob ich das schaffe. Das ist halt, muss man mal gucken, wie in welcher Relation die Erwartungen stehen zu dem Outcome. Und dass da halt die besten Kompromisse zu finden, ist ein großer Teil unseres Jobs.
Okay. Ich hätte nur eine Frage zu dem, was ihr eben gesagt habt, dass ihr euch dann Tage festsetzt, wo ihr Gedichte lest oder euch oder hin und links und rechts mal guckt. Gibt es denn noch andere Termine, die ihr euch so setzt, damit ihr so einen gewissen Rhythmus habt? Also wir haben vor 2 Wochen oder so, darüber gesprochen, also sich Ziele zu setzen, vielleicht Meilensteine oder sowas. Macht ihr das sowas in der Art auch?
Ey, ich denke da so gerne drüber nach, weil David und ich haben so angefangen, dass es ist mir fast unangenehm, das zu sagen, aber wir haben, als wir uns kennengelernt haben, haben wir ein, Achtung, jetzt kommt's, Vision Board.
Oh, cool.
erstellt. Das war aber eher so ein Gag. Da haben wir so einen Kontostand drauf geschrieben. Das ist ein kleines, das haben wir noch. Das ist ein eingerahmt gewesen. So, da haben wir einen Kontostand drauf geschrieben, da haben wir so ein Echo reingeklebt, als es den noch gab damals. Was war da noch so drauf? Ein Urlaub, wo wir hinwollen. Irgendwie so Kram, ein eigenes Studio zum Beispiel war da auch mit drauf. Solche Dinge. Und ich weiß, ich glaube, ein halbes oder dreiviertel Jahr, nachdem wir das reingeklebt haben, hatten wir zum Beispiel unsere erste Echo-Nominierung. Das war wirklich gut. Und das haben wir erst so im Nachhinein dann nochmal so rekapituliert. Ob das geholfen hat, weiß ich nicht. Aber es ist auf jeden Fall gut gewesen für uns beide, so auch klar zu machen, das sind unsere gemeinsamen Ziele. Wir arbeiten daran gemeinschaftlich. Guck mal, da sehen wir uns zusammen. Das hat ganz viel dazu geführt, dass unsere Gemeinschaft einfach gewachsen ist. Und ja, wir machen das auch so, dass wir uns zum Beispiel so Tage und Ziele setzen, so fürs Jahr, wenn wir das Jahr planen und sagen, ey, wir wollen 2 Wochen dieses Jahr einfach machen, worauf wir Bock haben. Weil David und ich machen es auch tatsächlich so, wir arbeiten viel mit anderen Künstlern, aber wir sagen auch manchmal einfach so, ey, weißt du, David kommt und sagt, weißt du, worauf ich Bock habe? Ich hätte Bock, so ein Klassik-Projekt zu machen, wo ein Bär tatsächlich spielt. So krasse Ideen heute, David. Alles aufschreiben.
Ein Bär spielt Klassik.
Ich weiß auch nicht.
Und der Ast?
Für Kinder.
Mit dem Ast.
Dann. Mit dem Ast, genau. Das ist eine krasse Story, wenn die einer von euch mal ausarbeiten könnte. Einfach.
Ja, ChatGPT fragen. Ja, das Ding ist, diese Selbstdisziplin hat aber auch erst begonnen mit Corona.
Wir haben
bis Corona 7 Tage die Woche gearbeitet, oft auch gerne mal 10 Tage am Stück und dann 4 Tage freigemacht.
Mhm.
Und das haben wir durch die fehlende Struktur, die einfach durch diesen Lockdown passiert ist im April 2020, vollkommen verloren. Das ging nicht mehr, weil wir auf einmal irgendwie nicht mehr wussten, welcher Wochentag ist eigentlich, was ist überhaupt gerade los. Und anders als andere war es uns ja möglich, einfach trotzdem zur Arbeit zu fahren und alles zu machen wie immer. Nur konnten wir keine KünstlerInnen hier einladen, weil das nun mal eben nicht erlaubt war. Und viele Leute ja auch verunsichert waren und gar nicht wussten, was passiert jetzt und so weiter und so fort. Und dort haben wir angefangen, remote zu arbeiten. Und haben uns einen großen Fernseher hier eingerichtet mit Kamera und Webcam und Pipapo. Und dann eben angefangen, unser Studio online zu vermieten. Also Studio-Unfähigkeiten quasi. Das ging dann darum, dass jemand, also die Musikindustrie wollte trotzdem weiterarbeiten, trotz des Lockdowns. Und dann waren da halt KünstlerInnen, die waren mitten in Studioproduktion und konnten nicht mehr ins Studio und brauchten jetzt meinetwegen eine eingespielte Gitarre oder einen eingespielten Flügel oder irgendwas. Und dann hat sich relativ schnell dann bei den uns bekannten ProduzentInnen rumgesprochen, ja, David und Julia, die machen das. Das heißt also, hier, wenn du jetzt gerade was brauchst, ruf da doch einfach an. Und dann riefen die hier an, haben erzählt, was sie brauchen, und dann sind wir halt hier rumgegangen, haben alles so dann angefangen hart zu wiren, was also bedeutet, das Klavier wird einmal mikrofoniert und steht dann immer safe mit diesem Mikrofon immer genau so da. Klingt auch einfach immer allround gut und läuft dann immer in dieselben Mic Pre's, läuft immer in dieselbe Kompression und kommt einfach am Computer an wie ein Plugin. Und dann fühlen sich diese KünstlerInnen, als wären sie eigentlich wirklich im Studio, sind sie aber gar nicht, weil sie sitzen zu Hause im Homeoffice mit dem schönen Namen. Und wir führen das dann halt hier aus. Und dadurch kam dann aber auch, weil wir festgestellt haben, dass diese Remote-Arbeit, dieses Skype-Arbeiten furchtbar exhausting sein kann, weil es ganz anders Energie zieht als menschlich sich gegenüber zu sitzen und wirklich mit den Leuten zu sprechen. Das kann ich für 15 Stunden machen, aber 15 Stunden Skype-Meeting, alter Schwede, ist einfach wahnsinnig energiezehrend. Und da haben wir dann angefangen, uns die Einigung zu überlegen, lass mal nur Montag bis Freitag machen. Und Samstag, Sonntag sind wir zu Hause. Wir können zu Hause auch arbeiten, meinetwegen, aber wir gehen nicht ins Studio. Und das haben wir ein paar Wochen so probiert und ein paar Wochen so gemacht und dann hat sich das irgendwie gut angefühlt. Und nach Struktur angefühlt. Mhm. Und dann haben wir angefangen, auch verschiedenen Projekten verschiedene Ziele zu geben. Also lass mal, Julia hat eine Idee eben über den vorhin angesprochenen Ast oder den Bär. Und dann lass mal dafür sorgen, jetzt ist 1. Juni, dass wir bis zum 15. Juni damit fertig sind. Und wenn nicht, kommt das Projekt weg. Scheiß drauf. So, war eine schlechte Idee.
Okay.
Und so versuchen wir dann, haben wir versucht, diese Kreativideen immer wieder reinzudrücken. Diese Zeiträume dafür wurden immer länger, weil es immer mehr Ideen gab und leider auch natürlich KundInnen, die dann auch wieder was wollen, also KünstlerInnen, die dann irgendwann wieder angefangen sind, hierher zu kommen und dann wieder zu schreiben und dann wieder produzieren für andere und so weiter und so fort, dass die eigenen Ideen ordentlich in den Hintergrund geraten sind. Und so muss man halt versuchen, irgendwie so eine Balance zu finden zwischen den Aufträgen, die man annimmt, und den eigenen Ideen, wo man sich selber auch noch ein bisschen verwirklichen kann.
Okay. Und ganz konkret sieht das wirklich so aus, dass wir jede Woche durchplanen und dann sagen, Montag, Dienstag ist zum Beispiel für diese und diese Künstlerin, die kommt auch selber vorbei. Dann Mittwoch, Donnerstag, gestern haben wir zum Beispiel Schlagzeug aufgenommen, das war toll. Also Mittwoch, Donnerstag nehmen wir Schlagzeug auf zum Beispiel. Und Freitag sprechen wir mit Marc und Klaus in einem Podcast. Stimmt gar nicht, heute ist Donnerstag. Aber dann sprechen wir mit euch in einem Podcast und arbeiten so ein bisschen die Dinge nach. Und so, wir planen das schon so und versuchen dann auch uns wirklich dran zu halten und zu sagen, okay, cool, klar, wir reden auch gerne rum, wir machen ja auch viel Quatsch und es ist alles einfach schön und macht Spaß, aber wir versuchen auch einfach straight und fleißig Dinge durchzuarbeiten.
Und ganz lange waren Ziele auch materiell. Also wir haben ganz lange waren wir auf der Suche nach dem einen universellen Gesangsmikrofon, das einfach mit jeder Sängerin funktioniert. Mhm. Und ganz lange war auf der Suche nach der einen Studio-Monitor-Box, die halt für uns in allen Musikrichtungen funktioniert. Und aber als das alles erledigt war und wir an diesen Zielen für uns angekommen waren, haben für mich angefangen, die Ziele privater Natur zu übernehmen. Also jetzt ist eher das Ziel, lass mal gucken, dass wir es schaffen, dass wir ohne schlechtes Gewissen 3 Wochen frei machen können und vielleicht uns auch noch easy leisten können, dafür irgendwo hinzufahren, wo wir auch wirklich hinwollen. Sowas zum Beispiel. Oder mal, keine Ahnung, 1,5 Monate pilgern gehen oder sonst irgendwas. Das fängt jetzt an, überhand zu nehmen, dass man sich solche Ziele setzt, weil die materiellen Dinge, die jetzt auf diesem Level dann irgendwann im Studio sich noch ändern können, nicht unbedingt eine Verbesserung bringen. Das hat man dann auch irgendwann gecheckt.
Nur noch eine Veränderung.
Dass der nächste Synthesizer für einfach schwachsinnig viel Geld doch gar nicht bessere Ideen macht, sondern einfach nur einen anderen Sound.
Okay. Wenn man nochmal ganz kurz den Turn zur Frage davor kriegen.
Ja.
Gab es schon mal eine Produktion, wo ihr einen Auftrag bekommen habt mit wirklich einer sehr, sehr kleinen Idee? Also ihr habt ja auch eben gesagt so, hey, es reicht, wenn man euch was schickt, so ein kleines Instrumental, vielleicht nur ein Instrument, die Vocals dazu, dann könnt ihr schon erkennen. Hat das schon mal bei einem Pitch bei euch geklappt?
Den wir weggeschickt haben, meinst du, ja, genau. Wie wir bekommen haben?
Den wir weggeschickt haben. Oder
ja.
Wo ihr auf eine geringe Idee halt dann wirklich auch...
Ja. Wir haben gerade vor...
nicht sagen,
nein,
nicht,
nein, nein,
wir
nein,
dürfen
nein.
leider nicht den Namen nennen.
Nee, nein, alles nein, gut.
Wir können euch das
wir
Beispiel
haben
grade, sagen.
Gerade vor 2 Wochen, 3 Wochen, 2 oder 3 Wochen, weiß ich nicht mehr, haben wir einen Song geschrieben. Da wurden wir gefragt vom Verlag, hey, habt ihr für diesen Künstler einen Song? Und wir hatten nichts über und auch gerade keine Zeit. Und dann haben wir uns aber trotzdem hingesetzt, weil ich hatte nachts... Irgendwie hat mein Gehirn trotzdem gerattert und morgens hatte ich eine Idee. Ich bin einfach aufgestanden und hatte eine Idee, habe Julia eine Sprachmemo gemacht, habe gesagt, ey, ich habe eine Idee, aber wir haben keine Zeit, ich weiß nicht, wann wir das machen wollen. Und hat Julia gesagt, das ist eine gute Idee, lass doch einfach 90 Minuten vorher ins Studio und dann nehmen wir das schnell auf. Und dann sind wir hier 90 Minuten vorher hingegangen, waren um 8.30 Uhr im Studio, normalerweise fangen wir um 10 Uhr an und saßen dann hier und haben ganz schnell diese Idee nur mit einer Gitarre schnell reingekloppt. Julia fand die Idee super, hat wirklich in einer Wahnsinnsgeschwindigkeit den Text geschrieben und und dann haben wir nur erste Strophe und Chorus gemacht in so einem Demo, einfach, das war eine E-Gitarre, einfach die Gitarre reingeschrammelt und draufgesungen und abgeschickt, sogar an den Verlag, der das eigentlich nicht gewohnt ist, Demos zu bekommen, die jetzt, sag ich mal, eigentlich eher rough sind. Der Verlagsmitarbeiter von uns, der hat aber eine sehr enge Beziehung zu dem Produzenten des Künstlers, der angefragt hat und hat dem das Lied weitergeleitet, der fand super, hat sofort gefragt, habt ihr eine zweite Strophe? Da war es 9.45 Uhr und es war so, oh shit, alles klar, zweite Strophe, so schnell die zweite Strophe reingekloppt und abgeschickt und es kommt morgen raus und wurde jetzt die Single des Künstlers.
Nicht schlecht.
Richtig, ja. Also es geht, es funktioniert halt auch so. Die haben das einfach dann selber die Idee gesehen, selber die Vision dazu gehabt und haben es selber produziert, aufgenommen und fertig.
Witzig. Und was ich auch schon einfach wahnsinnig oft erlebt habe, auch jetzt nicht unbedingt Sachen, die uns geschickt wurden, aber auch das passiert, ne, dass KünstlerInnen, mit denen wir zusammenarbeiten, uns wirklich eine Handyaufnahme zeigen, wo sie am Klavier sitzen. Da, ich glaube, einen guten Song erkennt man eigentlich fast immer. Es ist natürlich hilfreich, wenn das Klavier schön aufgenommen ist, der Gesang toll aufgenommen ist, wenn vielleicht da schon eine Richtung, wo es hingehen kann, da ist. Es ist aber nicht notwendig, um zu erkennen, ob das an sich zum Beispiel ein guter Song ist oder um die Essenz zu erkennen, was möchte der Künstler oder die Künstlerin sagen. Es hilft, aber es ist nicht notwendig.
Ja, und viele Menschen denken ja auch, oder viele Künstler, das erleben wir immer wieder, KünstlerInnen erleben, denken, dass Produzent gleich Produzent. Das stimmt ja aber gar nicht, denn genauso wie bei den Künstlern auch, KünstlerInnen, Entschuldigung, auch, ist es bei ProduzentInnen auch so, dass jede Produzentin für sich einen eigenen individuellen Stil hat. Und wenn wir jetzt ein Demo geschickt bekommen und das ist, sage ich mal, schon ein bisschen gefärbt in eine Musikrichtung, in die es gehen soll, und es ist gar nicht das, was mein persönlicher Taste ist, dann kann es auch einfach sein, dass ich sage, ist nicht meins. Und wäre das aber nur ein Demo gewesen am Klavier, hätte ich meine eigenen Ideen durchaus noch besser darauf projizieren können, um dann zu sagen, ich würde so und so damit umgehen. Und das würde dann wiederum entweder dem Künstler oder der Künstlerin zusprechen oder eben nicht. Deswegen ist es, natürlich gibt es auch Leute, das war jetzt zum Beispiel bei dem Künstler Berg so. Berg kam an mit so Demos, die waren, der macht jetzt relativ komplex komponierte Musik. Und hatte halt zu Hause in seinem Laptop, in seiner Garage schon alles so ein bisschen vorbereitet. Und hier so ein bisschen Streicher und da so ein bisschen Klavier und so. Und das war halt genau 100% mein Geschmack. Das passiert aber wirklich sehr selten, dass sowas passiert. Ich bin da einfach wirklich rauf, habe diese Demos gehört und habe sofort meine Vision dazu gehabt und dachte, yay, mega geil, habe es Julia gezeigt. Sie hat gesagt, mega geil, lass auf jeden Fall machen. Und dann kam er her und wir haben so ein bisschen gearbeitet und es war am ersten Tag schon so, als würden wir schon seit 5 Jahren miteinander arbeiten, weil wir einfach wirklich musikalisch dieselbe Sprache sprechen. Das passiert aber eben ganz selten. Und deswegen finde ich es persönlich cooler, wenn man eben nicht die Möglichkeiten hat, es schon zu 85% auf Ready-Produktionslevel zu bringen, ist einfach auf 10% zu lassen und die Ideen roh, wie sie sind und auch verletzlich, wie man sich dann natürlich dadurch macht und es halt auch ist, weiterzugeben an die Leute, dessen Job es ist, wie zum Beispiel uns, diese Ideen dann auszuarbeiten.
Okay, cool. Dann übergebe ich mal an den Kollegen.
Genau, denn wir müssen auch ein kleines bisschen Werbung zwischendurch machen und senden euch ganz liebe Grüße von unserem Partner Hofer. Denn für alle Studiosofa-Hörer gibt es gerade eine Aktion am Hofer College. Wenn ihr professionell aufnehmen, mischen und mastern lernen wollt und auch von einem Bachelorabschluss für eine erfolgreiche Zukunft in der Musikbranche träumt, dann empfehlen wir euch die staatlich zertifizierten Fernkurse am Hofer College, die übrigens die größte Fernschule für Tontechnik und Musikproduktion ist. Damit könnt ihr alles erreichen mit Spaß und von zu Hause aus.
Genau, wie du schon gesagt hast, Studiosofa-Hörer finden aktuell auf der Seite hofer.de/studiosofa den Gutscheincode studiosofa5, mit dem ihr 5% Rabatt bei einer Anmeldung bekommt. Den Link findet ihr auch in den Shownotes und nächste Woche haben wir auch ein paar von Hofer hier zu Gast.
Dann
bin
mal
gespannt. Ich weiß das Thema noch nicht ganz genau. Entweder sprechen wir über Tontechnikregeln, die es gibt, die man brechen muss oder vielleicht nicht gebrochen werden sollten, oder Raumakustik. Das steht aktuell.
Gucken wir mal.
Noch nicht genau.
Vielleicht könnt ihr auch darüber sprechen, warum sie jetzt von VST2 auf VST3 ihrer Plugins, die Plugins umbenannt haben, sodass man, wenn man alte Sessions aufmacht mit den VST2 Plugins, die alle nicht mehr funktionieren und man alle Einstellungen neu machen muss von den ganzen alten Sessions, die gar nicht so alt waren bei mir, nämlich nur 2 Wochen und ich mitten in Produktion bin und ich deswegen jetzt für die Mixabzüge alle Plugins neu einstellen muss von Hofer.
Wir nehmen das mal mit. Viele liebe Grüße.
So, David, nächste Woche im Live-Chat.
Genau, ja, du kannst da reinkommen. Deshalb machen wir das ja.
Ja, sehr gut. Wunderbar. So, machen wir Werbung Ende an der Stelle und lass uns doch mal über Go-To-Tools sprechen. Ihr habt natürlich jetzt ein fantastisches Studio da. Ihr habt gerade schon erzählt, ihr habt das nach wie vor immer weiter abgegradet. Seid dann irgendwann bei dem finalen Gesangsmikro gelandet oder bei den finalen Studioboxen. Aber wie viel braucht man denn wirklich? Also wenn man mit geringen Mitteln anfängt, was ist das, was man braucht? Und was sind da jetzt so vielleicht eure Go-To-Tools, die immer mal preiswert sind, aber die nach wie vor wunderbar funktionieren?
Ich erzähle bei sowas immer gerne die Geschichte von unseren schwedischen KollegInnen, die wirklich unfassbar erfolgreich sind international. Mhm. Ganz, ganz krank Erfolge haben in Korea mit so K-Pop-Songs, die sie schreiben. Jede Woche, wirklich, es ist vergeht keine Woche, wenn nicht einer von diesen Vierer-Team irgendwo einen Top-10-Hit in Korea hat. Es ist,
oder Japan.
Und es ist unglaublich. Wahnsinn. Und die arbeiten aber immer noch in dem vor 25 Jahren angemieteten Bunkerproberaum in Stockholm, im zweiten Untergeschoss, mhm. in so einem Kriegsbunker, der ganz furchtbar klingt, weil das so ein Gewölbe ist und es so Flatterecho da drin gibt, haben da ihre KAK-Boxen und ein Rode NT1A und ein U87 mhm. und damit mit den beiden Mikrofonen arbeiten sie. Und die das ist immer so geil, die haben auch viel, die benutzen so eine Waves Studio Rack Plug-in Chain für die Vocals, aber das sind richtig im klassischen Sinne SongwriterInnen, die auch gar nicht jetzt wahnsinnig viel Produktion machen oder so, auch sehr autodidakt, und manchmal finden die einfach so eine Stimme, so eine aufgenommene Stimme durchs U87 klingt nicht so gut, ist vielleicht falsch EQ'd oder so, aber die ändern dann nicht den EQ. Die wechseln einfach das Mikrofon. Das finde ich auch mal gut. Aber das war's. Mehr Equipment haben die nicht. Die haben ein Mikrofon, also eben zwei Mikrofone, zwei Paar Boxen und den Laptop und so ein Apollo Twin. Und das war's. Mehr gibt's nicht. Mhm. Und es wird okay. alles in the box gemacht. Und ich finde das immer wieder beeindruckend, wie unfassbar erfolgreich die damit sind. Dass sie kein einziges Instrument einspielen. Nicht, also wirklich alles in the box machen und das funktioniert fantastisch gut. Also das heißt, man braucht nicht viel, um erfolgreich Musik zu machen. Es geht auch mit wenig, aber dann kommen wir natürlich ins Differenzieren. Welche Musik und was will man damit erreichen? Mhm. Und ist es domestic, also ist es auf Deutsch, oder ist es international, und wie ist der Wettbewerb in dieser Sparte von Musik, die man machen möchte, und so weiter und so fort. Es wird natürlich schwierig, wenn du sagst, ich möchte gerne Film-Soundtracks machen. Aber Orchester-Samples kaufe ich mir nicht und Orchester nehme ich auch nicht auf. Dann wird es herausfordernd. Es wird gehen. Es würde gehen. Der Song von der Soundtrack von Babel, glaube ich, hat einen Oscar dafür bekommen, dass er irgendwie aus zwei Instrumenten besteht. Das geht, aber es ist halt die absolute Ausnahme, dass das natürlich dann auch funktioniert.
David und ich haben damals angefangen, vor 10 Jahren, kurzer Flashback, in Davids damaligen Wohnung. Ich habe bei ihm auf einer Matratze in der Küche geschlafen zu der Zeit. Mhm. Und wir haben im Wohnzimmer, das war so provisorisches Studio quasi, da gab es einfach nur ein Klavier, ein Mikrofon, eine Gitarre und Kopfhörer. Und wir beide saßen an den Laptopsen. Und so haben wir angefangen. Und wir haben auch aus dieser ganzen Zeit, als wir noch im Wohnzimmer quasi produziert haben, haben wir auch Songs bei KünstlerInnen runtergekriegt. Also wir haben es irgendwie mit diesen wenigen Mitteln und mit den wenigen Dingen irgendwie geschafft. Was für ein Mikrofon hatten wir denn damals da? Wie haben wir denn nochmal angefangen? War es?
Wir hatten so diese T-Bone-Mikrofone.
Ach, ja.
Diese T-Bone. Er hatte so ein Röhrenmikrofon SCT 400. Genau. Yeah, es ist so,
420 oder so.
Das hat irgendwann dann nach 3 Jahren ordentlich angefangen zu rauschen und zu piepen, aber davor war es echt ein super Mikrofon.
Genau, und dann hatten wir ein Camper-Amp.
Nee, das kam alles später.
Ach, das kam auch später.
Das kam alles später. Also am Anfang haben wir das auch gemacht. Wir hatten so ein Steinberg-Interface und UR22, weil das gab es irgendwie für sehr wenig, 89 Euro oder so. Und
das Einzige, wofür wir auch so Geld ausgegeben haben, ich glaube, wir hatten beide so eine Vollversion Melodyne.
Ja.
Das ist zum Beispiel, da haben wir Geld für ausgegeben.
Das stimmt. Für Melodyne, und was ich auch gekauft habe, war Kontakt, weil der Cubase-interne Sampler, den gab es damals noch nicht so vollumfänglich wie heute. Heute könnte man einfach den Cubase-internen Sampler nehmen. Aber Kontakt war für mich großartig, weil ich sehr gerne eben Instrumente gespielt habe und die dann gesampelt habe und dann eben MIDI-mäßig angesteuert habe. Auch eben mit Multilayers und mit Round Robins, sodass wir einfach irgendwie realistisch an irgendwo waren und dann hatte ich so einen Zoom-Rekorder immer dabei und da habe ich dann einfach irgendein Celesta oder sonst irgendwas halt gesampelt, sodass ich die Sachen immer zu Hause hatte. Und ich bin ganz viel rumgefahren und habe Praktika gemacht in anderen Studios, um dann dort heimlich abends immer die Instrumente zu samplen, die sie halt dort hatten, um sie dann eben zu Hause auf meinem Laptop benutzen zu können. So,
das heißt, du hattest ja dann schon auch so unique Sounds, ne?
Genau. Mhm. Genau, die gar nicht so gut kamen, weil wir am Anfang doch auch relativ viel Schlager gemacht haben und da braucht man den Kram halt nicht.
Ach so. Okay. So,
da ist dann dieser Individualismus gar nicht gefragt. Das wird einfach alles rausgeschmissen wieder und durch Nexus ersetzt. Aber auch Nexus kostet viel Geld und hatten wir halt am Anfang noch nicht.
Ja, okay, was halt mit? Das heißt aber auch, ihr habt ganz viel dann auch mit den Cubase-internen Stock-Plugins gearbeitet.
Ja, und die auch damals noch deutlich, ich sag mal, geringwertiger waren als heute. Mhm. Weil heute, ich habe eben gerade, bevor wir angefangen haben zu sprechen, weil ich den Titel der Sendung gesehen hatte und dachte, okay, müsst du ein bisschen vorbereitet sein.
Ja, der Titel ist meistens egal.
Okay, gut. Habe ich einmal kurz durch die Stock-Plugins von Cubase durchgeguckt und da gibt es tatsächlich so ein paar Dinge, die halt auch relativ neu sind und ich weiß auch, dass es jetzt noch ein neues Stock-Plugin geben wird, weil wir eins mitentwickelt haben, wo wir weil wir halt meinten, es gibt ein paar Dinge, die einfach fehlen für Menschen, die sich Cubase kaufen. Weil ich finde, Cubase ist verhältnismäßig teuer dafür, dass eigentlich für Musikanfänger oder sagen wir Songwriting-Anfänger, nicht Musikanfänger, doch relativ wenig dabei ist. So, das ist natürlich vollumfänglich wahnsinnig krass, was man alles im Editing machen kann. Aber so an Stock-Kram ist nun wirklich also nicht viel.
Ja, ist bei Logic anders.
Ja. Ja, das Ding ist, mittlerweile gibt es auch wieder relativ viel Zeit, ich weiß, 12 oder 13, jetzt gibt es so diese Soundvows und so, da ist relativ viel, sind halt relativ viele Sounds drin und Samples und so ein Kram. Aber die habe ich mittlerweile nicht mehr installiert, weil ich ja jetzt mein Go-To-Studio-Kram habe und nicht, also wirklich mit wenig Stock-Plugins halt arbeite. Da war ich ganz überrascht, was da doch ganz schön krass alles mitkommt. Aber gerade was so die anfängliche Nachbereitung angeht, so tu doch einfach mal einen Kompressor drauf. Jetzt mittlerweile geht's, aber damals war schon echt schwierig. Man musste schon 3 oder 4 von den Kompressoren hintereinander hängen, damit man überhaupt denkt, da passiert gerade was mit dem Sound. Mhm. Ansonsten war es einfach immer, weiß ich nicht, es klang genauso wie vorher.
Ja, das ist heutzutage, glaube ich, ein bisschen dankbarer als vor 10 Jahren noch.
Jo.
Das glaube ich auch. Wir hatten ja gerade auch viel über Softwareinstrumente gesprochen. Du hast gesagt, du hast ja Kontakt besorgt. Was waren denn oder was sind denn so eure, ja, Go-To-Softwareinstrumente, wo man mit wenig, also vielleicht, ja, wo man auch mit wenig Mitteln dann einen guten Song produzieren kann?
Also das beste Plugin, ne? Das ist immer das Ding, das beste Plugin. aber das Go-To-Plugin, was wir fast immer benutzen, ist Keyscape. Mhm. Keyscape ist einfach, es ist eine Investition, das sehe ich, aber auch Omnisphere und Trillion sind Investitionen und das sind aber Plugins, die ich schon seit 15 Jahren benutze. Also Keyscape kam ja erst vor ein paar Jahren raus, trotzdem, also ich glaube vor 7 Jahren oder so, trotzdem seitdem benutze ich es. Weil es einfach so ein unfassbar versatiles Klavier-Plugin ist, das wirklich extrem toll funktioniert, mit dem man emotionale Klaviere relativ schnell einfach hinlegen kann, so dass jede Künstlerin sich hier bisher wohl mitgefühlt hat und nicht denkt, was ist das, was da gerade so tut, als wäre es ein Klavier. Und bei Omnisphere ist halt auch so ein Ding, Omnisphere funktioniert halt auch wahnsinnig gut, aber Omnisphere, anders als Keyscape, benutzen wir eher selten und haben wir auch erst später dazu, also später in den Workflow integriert, weil das habe ich damals gekauft und es waren irgendwie 400 Euro und es war sauteuer und dann war ich ein bisschen enttäuscht davon, weil ich mich nicht vernünftig reingelesen hatte, in welche Musikrichtung ich eigentlich mit Omnisphere gehen kann und das, man sollte sich natürlich, wenn man so eine Investition tätigt, sehr gut auseinandersetzen mit den Plugins, die man da kauft. Und das aber bei Trillion ist es halt ganz klar, das macht Bass, und bei Keyscape ist es ganz klar, das macht Tasteninstrumente, aber bei Omnisphere, das macht so unfassbar viel und man kann sich damit wirklich sehr, sehr doll auseinandersetzen. Das ist natürlich auch, also finde ich auch ein großartiges Plugin, aber ist, weiß nicht, man muss halt gucken, in welche Musikrichtung man anfangen will, und würde ich mir einen Synthesizer kaufen als Plugin, dann wäre Omnisphere nicht der erste.
Okay, Julia, du hast eben gesagt, ihr wart dann noch lange Zeit auf der Suche nach dem einen Mikrofon, was irgendwie für alle passt.
Es ist gut, dass David gesagt hat, die Suche ist abgeschlossen. Meine Suche war noch nie abgeschlossen, weil ich habe wirklich so eine müllfrequentige Stimme. Das ist wirklich.
Genau, bei mir, ganz schlimm. Ich krieg schon Ohrenschmerzen schon wieder.
Nein, wir haben ganz lange ein Mikrofon gesucht und waren immer wieder. Wir haben uns relativ schnell auf das Manly-Mikrofon, ne? Das haben wir irgendwie 6 Jahre lang oder sowas.
Ja, wir hatten dieses Manly Reference Mic.
Richtig.
Krass. Haben wir bekommen, weil das jemand aus unserem Bekanntenkreis loswerden wollte. Das wäre etwas gewesen, was wir uns nie hätten leisten können zu dem Zeitpunkt. Aber der hat uns das für freundliche 900 Euro oder so überlassen damals.
Ach, krass.
Und dann haben wir halt gesagt, hey, natürlich nehmen wir das, gar keine Frage. Und das hat schon die Stimmenaufnahme auf ein anderes Level gebracht, so natürlich, weil wir dann weg waren von den T-Bone-Mikrofonen hin zu so einem krassen Mikrofon. Das macht natürlich schon einen großen Unterschied, ja.
Ja.
Okay, weil das kostet ja schon 3.500.
Ist aber nicht das, was wir jetzt, was das Ende der Reise markiert hätte.
Als ob es dann Ende der Reise
da hat es erst angefühlt. Da haben wir erst gedacht, so, wow, da ging das erste Mal so diese Welt auf. Oh mein Gott.
Und vor allen Dingen, ich fand es sehr witzig, dass David gesagt hat, wir sind da ja schon gut aufgestellt, weil ihr müsst euch wirklich das so vorstellen. Davids heimlicher, das ist ein kleiner Kink und so ein bisschen frechdachsmäßig von ihm.
Nein.
Hier kommen wirklich jede Woche, ich sag euch, 18 Pakete an, und da werden wieder Mikrofone erstmal gekauft, um sie zu testen. Die sind nur zum Testen da, Julia. Wir testen die jetzt durch, und dann merke ich so, gucke ich in die Schublade, da sind ja schon wieder 3 neue Mikrofone. So, seit wann haben wir denn dieses Telefunken-Mikrofon? Wir haben das jetzt. Das ist nämlich.
Also wir sagen ja, wir müssen die Episode vielleicht benennen in wenig unterschiedliche Mittel. Ne? Also.
Nein, wir haben ein Mikrofon uns besorgt, das U49 von Voxorama, was Andreas Grosser gebaut hat, noch zu Lebzeiten, wo wir sehr, sehr, sehr dankbar für sind. Das ist, also es muss irgendwie eins der letzten 2 Mikrofone sein, was er gemacht hat, weil es kam hier an und eine Woche später ist er leider gestorben. Und wir haben es eigentlich aufgestellt, wie auch Julia das so schön angeteased hat, zum Testen. Und seitdem steht es da. Weil wir nichts anderes mehr aufgebaut haben, weil jeder, der vorbeikommt, da rein singt, einfach sagt, wow, wie cool klingt meine Stimme. Ja, stimmt. Also es ist halt, ist ja nicht so, als hätten wir irgendwas dafür getan, sondern das war Andreas Grosser. Und das ist wirklich ein unfassbar tolles, sehr multi-einsetzbares Mikrofon.
Aber wenn wir jetzt darüber nachdenken, wenn wir ein Mikrofon sagen müssten für AnfängerInnen, was nicht so teuer ist und standardmäßig, aber trotzdem was Gutes rausbringt.
Dann bin ich bei dem NT1A.
Ja.
Ist einfach ein super stabiles Mikrofon.
Ja.
Mhm. Und wir haben schon so viele Demos gehört und dachten, wow, wie hast du da die Stimme gemacht? Und dann sagen die, NT1A, was? Krass, also es ist wirklich, wirklich tolles Mikrofon.
Okay. Ja, vielleicht noch kurz zu Andreas Grosser, wer sich da interessiert. Wir haben eine sehr schöne Story 2019 mit ihm gemacht. Den Link findet ihr auf unserer Website. Genau, dann haben wir Kollege. Ich glaube, es gibt User-Fragen.
Es gibt User-Fragen.
Wo wir schon gehört haben, dass David da 3 Stunden drüber reden kann. Wir haben jetzt keine 3 Stunden mehr, aber.
Genau. Vielleicht kannst du trotzdem was dazu sagen. Frage von Sascha. Holt ihr euch Inspiration durch KI?
Ja und nein. Also, es ist halt zur Zeit. Es ist immer schwierig, weil wirklich ja jede Woche gefühlt irgendwas Neues passiert. Und wir schauen uns das natürlich an. Es ist uns offiziell durch die GEMA nicht erlaubt. Ist das die GEMA gewesen oder war es der Verlag? Ich weiß es nicht mehr. Das zu nutzen. Also beruflich zu nutzen. Jetzt einen KI-Song komponieren zu lassen und dann uns als den KI-Song quasi als unseren auszugeben. Mhm. Ist nicht, ist glaube ich untersagt, aber wie das rechtlich bindend ist, weiß ich gar nicht. Ich habe es so gerade letzte Woche mit jemandem aus unserem Verlag besprochen, gerade weil das natürlich ein super aktuelles Thema ist. Man kann aber natürlich genauso, wie du auch jetzt bei Spotify Musik hören würdest, KI-Songs hören und denken, oh ja, das inspiriert mich auch. Cool, man muss es ja nicht eins zu eins klauen. Mhm. Das ist ja aber auch wieder schwierig, weil wir ja auch gar nicht wissen, sind die KI-Songs eigentlich selber geklaut? Denn da gibt es ja auch genug YouTube-Videos, die uns zeigen, wie die Ähnlichkeiten von vernünftig geprompteten Songs zu bereits bestehenden Songs sind, die ja angeblich nicht als Daten genutzt wurden, um diese KI zu trainieren, aber anscheinend ja doch, so dass es ein bisschen schwierig ist, das, finde ich, so zu nutzen und dabei ein gutes Bauchgefühl zu haben. Mhm. So, das ist irgendwie, weiß ich nicht, fühlt sich noch komisch an.
Ja, auf der anderen Seite finde ich, dass das jetzt einfach ein Tool ist, was neu dazukommt. Und ich glaube, wenn man einfach offen bleibt, so wie es bei ständig bei allen anderen Änderungen, die es so gibt, so passiert, wenn man einfach offen bleibt und sich das anguckt, da auch immer wieder reinhört, mal guckt, was passiert und versucht, das irgendwie zu nutzen, bevor nämlich alle anderen Leute nur noch KI nutzen. So, auch selber auch mit da dran zu sein und nicht so direkt so die Schotten dicht zu machen, zu sagen, das ist alles scheiße und Musik ist emotional und kann nicht durch künstliche Intelligenz ersetzt werden. Ja, also so ZukunftsforscherInnen, gerade im Musikbereich, da schlagern einen ja ganz schön die Ohren. Mhm. Da kriegen David und ich immer kurz eine kleine Depression, wenn wir das so lesen. Ja. Wie die so analysieren, ne? Wie der Markt einfach so in so 30 Jahren aussieht. Das ist ja also erstmal hochspannend so und beängstigend für uns als Musikschaffende, weil wir denken, ja, kacke. Wir werden hier nicht mehr gebraucht. Wir hatten da ein schönes Bild. Wisst ihr noch früher, wenn man den Pfand in den Laden gebracht hat, ne? Mhm. Dann standen da so Leute und haben den Pfand aussortiert. Mhm. Und dann standen wir, ich glaube David hat das gesagt, wir standen so vor diesem Pfandrückgabeautomaten und David meinte so, das ist jetzt, als würden wir so ein bisschen, die KI ist so ein bisschen der Pfandautomat und wir sind mal die Pfandaussortierer gewesen und irgendwann ist aber klar, werden zukünftig überall diese Pfandautomaten stehen und es braucht keine Person mehr, die das einzeln aussortiert. Manchmal gibt es so ein bisschen das Gefühl. Und umso wichtiger finde ich, dass man sich damit auseinandersetzt, auch guckt, was kann das gerade? So, wo, an welchem Stand ist das gerade? Und das zu nutzen für Menschen, die zum Beispiel für sich selbst Musik machen und das jetzt noch nicht im professionellen Rahmen oder für andere KünstlerInnen Musik erschaffen oder sowas, sich da erstmal Inspiration zu holen oder vielleicht auch einen Backing-Track rauszuziehen und darauf dann erstmal zu schreiben, ey, völlig fair und ich glaube, so das mit so wachsam zu beobachten, finde ich auf jeden Fall die richtige Herangehensweise.
Ja, ich weiß halt immer nicht, wie es ist. Wären das wirklich Ideen von einer echten Entität, die nicht trainiert gewesen ist durch diese rechtlich geschützten Musikstücke, dann würde ich da auch anders rangehen und würde ich sagen, ey, super Sache, gib mir eine Idee, cool. Aber da das eben nicht so ist und die Rechte alle nicht geklärt sind und niemand dafür Geld bekommen hat und nur eine einzige Company damit sehr, sehr viel Geld verdient, fühle ich mich einfach damit scheiße. Kann aber natürlich die Qualität dessen nicht abstreiten. Es ist großartig, was da an Qualität rauskommt oder kommen kann, wenn man es entsprechend promptet. Aber ich fühle mich einfach damit nicht wohl. Würde jetzt aber, wir hatten gerade ein Gespräch damit darüber mit Steinberg, ob die nicht einen Chordfinder integrieren wollen. Dass man quasi sagt, ich möchte gerne keine Ahnung, so ein Stück machen und eben Prompt schreibt und dann promptet er die Chords mit einem Pad, was es aber nicht als Plugin gibt, sondern nur diesen Sound in diesen Chords. Und dann sagst du, promptest du halt noch, jetzt hätte ich gerne noch, was weiß ich, ein Reggaeton-Beat dazu. Und dann macht er das halt. Und das fände ich halt großartig, würde es dieses Tool implementiert geben in der DAW. Sie werden damit erstens die Ersten. Und ich glaube, der Erste, der das macht hier in den DAWs, der gewinnt. Das ist, der die anderen sind nur noch Nachzügler. Ganz genau.
Also es gibt sowas schon.
Ja, das wird, glaube ich, jeder machen in der nächsten Version.
Warum, erzähl mal, Marc oder Klaus? Wer hat gerade gesagt, das gibt's schon?
Marc.
Also es gibt was Ähnliches bei Logic zum Beispiel.
Ja, natürlich.
Ja, Logic, klar gibt's halt das bei Logic.
Eine Vocalspur einfach hast und einsingst, dann kann er dir automatisch eine Tempo-Map dazu machen, eine Drumspur drunter legen, ein Bass oder ein Synthesizer mit den unterschiedlichsten Sounds. Aber klar, du kannst nicht jetzt sagen, ich prompte jetzt irgendwie so in dem Stil. Aber
sondern sie sind ja aus Libraries,
das geht
die
auf die. Genau.
Ja, genau. Und das finde ich ja wieder abturnt. Sondern ich möchte nicht die Libraries besitzen, sondern ich möchte, dass er mir einen Fantasiesound kreiert. Genauso wie diese Songs von Suno oder von Udio ja auch Fantasiesounds sind.
Genau.
Und das ist ja das, was ich möchte. Und das fände ich fände es natürlich total toll. Also um die Frage zu beantworten, es gibt viel Inspiration, die man sich holt, natürlich, aber es ist doch deutlich anders und auch mit einem ganz anderen Gefühl, als wenn ich mir jetzt die neue Drake-Platte anhöre und denke, ah, okay, cool, das haben sie jetzt gemacht, so setzen sie die 808s, das ist schlau, so tief setzen wir die jetzt auch. Ist das bei KI eigentlich nicht so, sondern das hat wenig mit Innovation in der Musik zu tun, als vielmehr mit Innovation in der Technik. Und ich weiß noch nicht genau, also rein kreativ ist es nicht so, dass mir das Idee nach Idee gibt.
Okay.
Wie seht ihr das? Das interessiert mich jetzt auch.
Also tatsächlich kommt ja jetzt gerade von Sound Recording KI Special raus. Das heißt, ich habe mich in den letzten Wochen sehr intensiv, Monaten intensiv mit KI auseinandergesetzt. Wir haben jetzt im Magazin beispielsweise sehr viele Statements eingesammelt, unter anderem halt von Peter Walsh, der für Simple Minds beispielsweise arbeitet, oder halt eben über KI-Tools gesprochen für die Musikproduktion wie Suno und Udio. Du hast jetzt gerade schon genannt, da hat Henning Verlage vieles darüber geschrieben. Ich habe geschrieben, wie ich Texte schreibe mit ChatGPT. Wir haben Artikel über Mastering, über Mixing, also eigentlich so die komplette und die rechtliche Geschichte also abgedeckt. Und Julia hat es, glaube ich, eben auch schon gesagt, ich sehe es halt eher als Inspiration, also um Ideen zu finden, vor allem jetzt beim Texteschreiben. Ja, also wenn man dann irgendwie promptet, für mich vereint ist ChatGPT auch eigentlich eher so die verschiedensten Tools, wie beispielsweise jetzt Rhymezone oder Reimfinder oder Voxicon oder Thesaurus, wo man sich entweder Reime zusammensucht oder alternative Wörter oder eben auch mal einen Text ins Englische übersetzt und so. Also dafür nutze ich es, oder ich habe irgendwie eine Situation und die will ich beschreiben und ich sage jetzt, ja, ich stehe jetzt mit meinem Regenschirm allein an der Straßenecke, nenn mir mal ein paar Adjektive, die diese Situation vielleicht nochmal unterstützen oder so, ja. Dafür finde ich es eigentlich schon ganz cool, so als Ideengeber, als Co-Writer würde ich es jetzt schon fast irgendwie so nennen, als Sparringspartner. Aber ja, ansonsten bin ich halt da auch komplett bei dir. Also diese Udio-Sachen oder Suno-Sachen, die sind schon, David, du hast es ja auch gesagt, das ist schon echt krass. Das sind schon echt krasse Popnummern, ne, wenn man da was promptet und so.
Das stimmt, aber ich...
Das ist schon krass, aber es ist halt immer noch auf diesem 128 Kilobit Sound.
Ja, genau, und das ist der Punkt. Also ich werfe da jetzt noch einen anderen Blickwinkel rein, so Blickwinkel Sound Design. Und das ist, glaube ich, ein ganz anderer Schnack nochmal, als wenn man jetzt beispielsweise auf Songwriting guckt. Also ich habe mir da mal viel Gedanken drüber gemacht und ich glaube, in Sachen Sound Design wird sich bei der KI, das wird noch dauern. Also... Ich glaube, das Beispiel, was du jetzt gerade gebracht hast, David, mit dem Fantasiesound, der kreiert wird, wird so, glaube ich, noch nicht kommen. Also das dauert noch, weil eigentlich ist das so ein bisschen, du würdest ja prompten, okay, ich hätte gerne einen Sound, den müsstest du ja in irgendeiner Form beschreiben. Ne? Also von mir aus, es ist ein Piano-Sound mit einem Synthesizer-Layer, der soll relativ kalt klingen und eine lange Sustain-Phase haben. Von mir aus mal sowas. Ne? Dann geht das grob ja in die Richtung, was du jetzt beispielsweise heutzutage schon mit so Tag-Browsern hast, ne? Wo du sagst, okay, Piano-Sound, dies, das, jenes. Ne? So, das heißt, es gibt einen von vornherein definierten Parametersatz, wo man weiß, okay, da und daraus könnte ich mir das nehmen. So, jetzt könnte die KI natürlich hingehen und sagen, okay, ich habe ein Softwareinstrument, irgendein Synthesizer oder sowas, ne? Und da ist dann jemand hingegangen und hat schon lange definiert, okay, der Regler macht ungefähr das und das. Also nehmen wir mal als einfaches Beispiel, wenn du den Cut-Off von einem High-Cut zudrehst, dann wird es halt dunkel vom Sound her oder hell, wenn du ihn wieder aufdrehst. Ne? Ja. So, das kann man alles durchparametrisieren. Aber das ist ja dennoch nichts komplett neu erfundenes, sondern es ist eigentlich eine Art Random-Funktion, eine intelligente Random-Funktion. Und das haben wir heute schon in ganz vielen Instrumenten drin. Aber was du dir ja vorgestellt hast, ist, dass etwas aus dem Nichts komplett neu entsteht. Also im Endeffekt müsste erstmal das Instrument erfunden werden.
Ja.
Und das glaube ich, dazu müsste man schon fast physikalisch daran gehen und den Ton an sich analysieren. Was macht den Ton aus? Wie erzeuge ich das? Was muss ich kreieren, um diesen Ton zu erzeugen? Und ich glaube, das ist auch das Problem, warum die von Suno generierten Songs noch nicht sauber klingen, weil die irgendwie versuchen, was zu emulieren, was sie aber nur so gerade hinkriegen. Und deshalb hast du immer noch diesen Flair. Und ich glaube, bis das behoben ist, das wird noch dauern.
Ja, man geht ja auch immer davon aus, dass da eine Entität sitzt, die einen versteht. Aber das ist ja gar nicht so.
Richtig.
Das sitzt ja nicht jemand, der sich denkt, das möchte er, okay, dann mache ich das jetzt. Mhm. Sondern es funktioniert ja auf derselben Wahrscheinlichkeitsberechnung wie diese Large Language Models. Und es geht ja quasi immer nur darum, welche Wahrscheinlichkeit trifft die am nächsten liegende Wellenbewegung. Mhm. Und gar nicht jetzt, was hat er eben gesagt? Ein dunkles Pad. Ja, ich weiß genau, was er damit meint, denn ich habe schon so viele dunkle Pads in meinem Leben gehört. Mhm. So, und das existiert ja gar nicht. Natürlich, ich verstehe genau, was du meinst. Mhm. Ja.
Okay.
Gibt es noch Fragen?
Es gibt also noch eine Frage. Wir haben noch eine.
Ja. Möchtest du erstmal weitermachen?
Genau, ich glaube, dann kommen wir schon zur letzten Frage, ne?
Ja, wir müssen ein bisschen auf die Zeit gucken.
Ich hatte nur ganz, ganz kurz, weil ich hatte in diesen Chat reingeguckt und hatte vorhin jemand geschrieben, wie kann ich sicher gehen, dass der Produzent die Idee meines Demos nicht klaut?
Genau.
Und ich fand das eine sehr gute Frage, wo man aber relativ einfach darauf antworten kann. Entweder der Produzent ist ein Arsch, und dann macht er das. Oder der Produzent ist kein Arsch und korrekt. Und dann macht er das nicht.
Mhm. Also, das ist eine gute Antwort.
Ja, aber es ist wirklich so. Also es gibt natürlich Leute, die machen das. Aber ich würde sagen, die gibt es in jedem Beruf. Diese Arsch. Und die sind Gott sei Dank recht spärlich gesät. Mhm. Also die meisten würden es eher nicht machen. Vor allem, weil die meisten ProduzentInnen, sage ich mal, wahrscheinlich ja auftragsmäßig ja auch genug zu tun haben und nicht auf der Suche sind nach Ideen, die ihnen zugeschickt werden und darauf angewiesen sind, sondern eigentlich natürlich hoffentlich das Potenzial in den Menschen erkennen, die diese Ideen einschicken und dann nicht nur von einer Idee profitieren, an der sie dann mitarbeiten, sondern vielleicht von mehreren, die da dann ja noch sind. Und deswegen glaube ich, dass es man muss sich natürlich gut überlegen, wem man seine Babys schickt, so, das ist klar. Mhm. Aber man kann ja auch erstmal drei Worte mit den Leuten schreiben und checkt ja relativ schnell, sind die cool oder nicht.
Ja. Ich schicke euch mal was. Euch würde ich auch was schicken.
Schick mal was.
Das klaue ich dem Marc. Das ist schon mal klar. Nee.
Ach genau. So, und sicher gehen kann man auch dadurch, indem man die Sachen einfach schon, bevor man sie wegschickt, bei der GEMA anmeldet. Stimmt. Und dann sind die schon angemeldet. Und dann kann auch niemand was klauen. Das fällt mir jetzt gerade noch ein. Okay, das war's schon. Okay. Frage beantwortet. Entschuldigung.
Hat man da nicht früher immer die Sache schon irgendwie sich selber nochmal geschickt, damit ein
Genau, man hat das früher auf einer Kassette aufgenommen und die Kassette dann in einen Briefumschlag und den mit per Einschreiben an sich selber geschickt, damit das so, das, ich glaube, es gibt mittlerweile digitale Timestamps, die das deutlich besser machen.
Ja, das glaube ich.
Aber dazu noch ganz kurz zu diesem vielleicht auch so wie rechte Sache und so weiter. Auch das ist eine Frage, die im Songwriting Camp so oft vorkam. Ja, wie macht man das dann mit Rechten und so weiter? Wenn wir jetzt hier zu viert, wir sitzen hier gerade so viert und wir schreiben ja jetzt gleich noch einen Song, das wissen die ZuhörerInnen nicht, aber dazu sind wir ja verabredet. Und die Frage kam relativ häufig, ja, wie geht man damit um mit Rechten, wie viel Prozente kriegt eigentlich wer und so weiter und so fort. Und da möchte ich noch kurz so sagen, am besten klärt man sowas, bevor wir überhaupt anfangen, einen Song zu schreiben. Dann sagen wir zum Beispiel, hey, David und ich, wir machen das immer so, weil wir ja vier Leute sind, würden wir euch vorschlagen, wir teilen das einfach alles, was es gibt, durch vier, ist das cool für euch. Und dann ist nämlich auch egal, dann ist auch der Druck weg, es ist egal, ob Klaus die ganze Arbeit macht. Und wir so, und das würden wir natürlich nicht machen, weil wir möchten ja oft mit Klaus arbeiten, weil das so viel Spaß gemacht hat. Das heißt, wir versuchen alle unser Bestes zu geben, uns einzubringen, das einzubringen, was wir irgendwie am besten können. Und dann ist es vielleicht diesmal unausgeglichen, aber beim nächsten Mal macht Marc dann die ganze Arbeit, das siehst du schon.
Genau.
Da bin ich nicht mehr schlau. Nein.
Nein, es ist ja auch so, dass in der Regel man ja nicht nur einen Song schreibt, sondern wir schreiben ja viele Songs. Und wenn jetzt in der Session Klaus die ganze Zeit auf dem Sofa liegt und pennt, dann hat er halt bei dem einen Song zwar 25%, aber wir laden ihn halt nie wieder ein.
Tja, so Klaus, das war's.
Ja.
Genau. Und okay. Auch so im Endeffekt, also wenn ihr zum Beispiel so dann Demos einschickt und dann wird da aber nochmal was dran geändert und so weiter und so fort. Am besten, bevor es überhaupt zu so einem Punkt kommt, an dem das dann ein Hin und Her und Streit und sowas gibt, einfach wirklich, das ist kein schlimmes Thema, einfach direkt ansprechen und alle Leute, die cool sind, die werden was Vernünftiges und Faires vorschlagen. Und wenn ihr das Gefühl habt, das ist nicht so, dann einfach nicht mehr mit solchen Menschen arbeiten, weil im professionellen Bereich gibt es da wirklich ganz wenig Tüdel drum so.
Jo. Also immer wenn es Stress gibt von der anderen Seite zu diesem Urheberrechtskram, dann kann man eigentlich davon ausgehen, dass es nichts mit Professionalität zu tun hat.
Okay, cool. Ja, danke euch schon mal. Dann sind wir auch bei der letzten Frage zum Thema angelangt. Wir machen euch jetzt mal groß, nicht erschrecken, weil wir dann
Hallo.
Das besser schneiden können für Social Media.
Toll.
Ich kann mir eigentlich die Antwort schon denken, ihr habt es, glaube ich, schon beantwortet, aber trotzdem nochmal kurz für uns, Methode versus Tool, sage ich jetzt einfach mal. Natürlich ist Performance von einem Sänger oder der Sängerin eben entscheidend im Studio, also entscheidender als der Kompressor, sage ich jetzt mal, der da in der Kette hängt. Aber wie seht ihr es beim Songwriting und Producing, inwieweit kann es ein Vorteil sein, sich halt auf begrenzte Mittel zu fokussieren, und einfach zu gucken, dass der Song funktioniert in seiner Struktur, Melodie oder Rhythmik, statt jetzt irgendwie zu viel Zeit auch damit zu verbringen, den richtigen Sound zu finden oder das richtige Softwareinstrument oder die richtigen Plugins drauf zu haben.
Also ich mache das eigentlich mittlerweile immer so, dass wir in Sessions relativ schnell zu einem auf den Konsens kommen, in welche Richtung es gehen kann. Dafür braucht man halt eine Kick, eine Snare, einen Bass und vielleicht einen Synthesizer oder eine Gitarre oder so. Und alles andere, wo jetzt, wie viel Hall, welche Doppelung und so weiter und pipapo kommt, das machen wir alles erst an einem zweiten Tag oder mache ich dann alleine oder wie auch immer an einem zweiten Tag wieder im Studio. Das geht in allererster Linie geht es beim Songwriting erstmal um den Song. Und vielleicht gibt es irgendwelche wichtigen Hook-Melodien, die machen wir nur kurz du da rein. Aber das kann auch einfach ein Klavier sein. Den Sound dafür suchen wir immer erst später. Meistens, nicht immer, aber meistens.
Und es gibt gerade wahnsinnig viele junge KünstlerInnen, mit denen wir auch teilweise zusammenarbeiten, die ihre ersten Sachen einfach zack selber bei Recordjet irgendwo hochgeladen haben. Das klingt wirklich teilweise, also noch ein bisschen Kraut und Rübig, aber was man nämlich hört, ist, dass das gute Sachen sind, dass das Leute sind, die auch einfach brennen, richtig Bock haben drauf und die Lieder gut sind. Und dann im Endeffekt der Konsument fragt sich oder die Konsumenten fragen sich vielleicht manchmal gar nicht so doll oder haben nicht so diese Audiophilität, die wir natürlich auch haben müssen, wie wir manchmal denken. Wir sind immer wieder überrascht, dann hören wir irgendwas und hören natürlich die Qualität des Songs raus, aber denken, wow, guck mal, das haben die einfach so, guck mal, die Frechdachse, einfach so hochgeladen. Ja, und trotzdem funktioniert's.
Mhm. Ja, cool, super, dann danke euch. Dann übergebe ich wieder an den netten Kollegen.
Der nette Kollege.
Nicht hier auf der Couch die ganze Zeit noch rumliegt.
Nee, so ab und zu muss ich ja auch mal arbeiten. Denn wir haben noch unsere Typfragen für euch. Ich stelle euch immer zwei Antwortmöglichkeiten zur Auswahl und ihr müsst euch für eine von beiden entscheiden. Ihr könnt euch gerne überlegen, ob ihr ihnen eine eigene Antwort geben wollt oder gemeinsam. Macht das, wie ihr wollt.
Okay.
Mhm. Mac oder PC?
Mac.
Ja, das hätte ich auch gesagt.
Okay. 1176 oder LA2A?
LA2A.
Analog oder digital?
Digital.
Ja.
Stell dir mal vor, wir müssten alles den ganzen Scheiß mit einer Bandmaschine machen. Nee. Gar keinen Bock drauf. Nee, digital.
Das sagt der Mensch, der hier die ganzen Geräte uns ins Haus.
Ja, aber wir nehmen ja letzten Endes digital auf.
Ja, also ich bin.
Dann die alles entscheidende Frage, die ich, auch wenn ich auf dem Sofa penne, immer noch auf eine ganz bestimmte Art und Weise beantworten werde. Kommt der EQ vor oder hinter den Kompressor?
Ich habe mir noch nie darüber Gedanken gemacht.
Ach,
und
krass.
Ich mache es jedes Mal unterschiedlich. Ich hab keine Ahnung. Ich denke, das Signal kommt, es wird irgendwie, und denke ich so, da nerven mich die Höhen, dann mache ich erst den EQ. Oder ich denke, das Signal kommt und, oh nee, da muss erstmal ein Kompressor rauf. Dann mache ich erstmal den Kompressor. Und dann sage ich, oh, mir fehlen die Höhen. Und dann schiebe ich da Höhen noch wieder rein. Also, das ist immer unterschiedlich.
Mhm. Geil.
44,1 Kilohertz oder 48 Kilohertz?
44. Mhm. Was soll der Müll? Entschuldigung.
U47 oder U87?
47. Ja.
Ich hörte ein Zögern bei Julia.
Julia, nix.
Nö,
okay.
Nö.
Gut, alles klar. Vinyl oder CD?
Vinyl oder CD? Hm?
Oh, na im Moment Vinyl. Also, ja, Vinyl. Mhm.
Früh raus oder spät ins Bett?
Ja, beides.
Ja.
Das ist die meiste
Antwort, glaube ich.
Das ist unser Leben in zwei Sätzen.
Ja.
Spät ins Bett und früh raus.
Ist so, ja. Genau. Und abschließend Wein oder Whisky?
Das kann nur ich beantworten, denn David trinkt keinen Alkohol.
Sehr gut.
Beides auch. Nee, Wein. Tatsächlich. Also
so eine gute Wein-Whisky-Schorle.
Für mich gerne als Mixgetränk.
Nehme ich mit zurück am Ring.
Nimmst du mit so einem kleinen, mit so einem Hut.
Ganz gute Idee, genau, so ein Hut. Ich habe mir bei Decathlon auch so einen Beutel besorgt, so einen, den man sich so umhängt.
Ja, aber Quatsch. Das wäre geil. Rechts toll. Wein, das links Whisky und dann so zwei Strohhalme und beide gleichzeitig.
Beide gleichzeitig.
Genau. Das ist eine Idee. Vielleicht mache ich das.
Vino Bianco, ganz klar.
Dann haben wir noch unseren Workflow der Woche. Gibt es ein Tool, was ihr in der letzten Woche häufig verwendet habt, was euch das Leben erleichtert hat? Es kann eine Excel-Tabelle sein, es kann irgendwie ein Plugin sein, es kann ein Notizblock sein, egal was.
Also was jetzt gerade in der letzten Woche wirklich den Workflow erleichtert hat, ist Vocaline. Mhm. Weil wir gerade Mix-Sessions fertig machen von dem Album, an dem wir arbeiten, und das ist einfach Vocaline. Einfach großartig für Vocal-Dubs und Vocal-Harmonies und so weiter und so fort.
Ich glaube, da kam jetzt gerade die neue Version, kann das sein?
Die habe ich noch nicht. Ich habe noch, was ist denn das? 5?
Ja, ich glaube, es gibt jetzt 6, ja.
Das ist gut, vielleicht.
Ich hoffe, das war noch nicht mal, unter Embargo.
Das sind die nächsten 250 Euro, die...
Ich guck mal, ob ich es angeteasert habe oder nicht.
Das Ding ist, könnt ihr euch... Also ich überlege gerade die ganze Zeit, was wir die letzte Woche eigentlich gemacht haben. Wir haben wieder so viel gemacht. Ich kann mich nur an gestern erinnern. Habt ihr das auch manchmal, dass ihr so durch die Woche hasselt?
Was war vorgestern?
Ich versuche mich gerade wirklich angestrengt daran zu erinnern. Ich kann mich nur daran erinnern, dass wir gestern bis 23 Uhr Schlagzeug aufgenommen haben. Und das ist alles andere, weiß ich nicht mehr.
Aber da waren schon wieder so geile Geschichten dabei, die auch der Schlagzeuger erzählt. Er ist auf Tour mit wirklich, also Stadionkünstler halt. Mhm. Und wo ein paar von uns bekannte Künstler Vorband gemacht haben.
Ich weiß gar nicht, ob ich das erzählt
habe. Nee. Also ich krieg so wieder Stories um die Ohren gehauen von Künstlergeschichten, die einfach so großartig sind. Da vergisst du auch alles, was im Rest der Woche passiert ist.
Ja. Aber das ist so, ist es bei euch auch so, so im Studio sein, ist
total.
Einfach, ihr seid so Kellerkinder, so David und ich, das ist wirklich
absolut.
So, unsere Partner kommen manchmal und drücken uns so Vitamin-D-Tabletten in den Mund, damit wir einfach nicht so ans Skorbut irgendwann umfallen. Und wir wissen auch manchmal überhaupt nicht mehr, welcher Wochentag ist, sondern wir sind wirklich dann hier in so einer komischen Neben-Parallelwelt, wo irgendwie auch alles Spaß macht, aber man einfach auch vergisst, ach so, ja, wir haben jetzt hier gerade 3 Stunden aus Versehen nur hier XLR-Kabel gelötet. Wir wollten ja eigentlich gar nicht. Ach so, ja, es ist 22 Uhr.
Ja,
wir müssen nach Hause.
Ja. Hatte ich gestern erst. Ich hatte mit meiner Frau ausgemacht, dass wir um eine bestimmte Uhrzeit einkaufen fahren. Mhm. Und dann meldet sie sich und sagt so, Schatz, wir müssen einkaufen fahren. Und so, nee, ist erst in einer Stunde. Scheiße. Okay.
Ach echt, aber nee, in der Stunde, das kenne ich, aber bei mir passiert es dann öfter, dass dann der Anruf kommt, irgendwann, also wir wollten um 18 Uhr einkaufen gehen und dann ist irgendwann so 17.50 Uhr und es wird gefragt, wo bist du? Und ich sage, wieso? Na, wir wollten noch einkaufen gehen. Echt? So, ja, das haben wir heute Morgen besprochen.
Das denke ich jedes Mal. Jedes Mal, wenn ich eine WhatsApp kriege oder mich jemand anruft, dann denke ich mir, oh shit, du hast bestimmt was vergessen.
Ja, ja, ganz genau.
So das Leben unter einem ständigen schlechten Gewissen. So.
Wenn der oder diejenige mich anruft, dann muss ich auf jeden Fall was vergessen haben.
Jo.
Naja, aber ich kenne auch zwei Gäste, die 20 Minuten zu spät zum Vorgespräch kamen, weil sie so in eine Session vertieft waren. Ich weiß auch nicht mehr, wer das war.
Ah, nee, das weiß ich auch nicht. Da keine Ahnung.
Ich weiß
nee,
nicht.
Ich kann mich da auch nicht dran erinnern. Keine Ahnung, das klingt ja mega unprofessionell, Marc.
Ja, unzuverlässige Leute.
Klaus, ich hoffe, die habt ihr rausgeschmissen. Ich habe gesagt, mit euch nehmen wir keinen Podcast mehr auf. War das so?
Aber so hatten Klaus und ich wenigstens mal Zeit, nochmal abseits der Arbeit zu sprechen.
Genau.
Und uns auszutauschen.
Und habt ihr euch privat oder auch über Musik ausgetauscht?
Nee,
sei ehrlich.
Es war tatsächlich privat, glaube ich, ausnahmsweise.
Schön.
Und so nebenbei, um Studioszene herum.
Ja.
Okay, Klaus, machen wir Referenztrack?
Genau, machen wir Referenztrack. Wir haben eine Spotify-Playlist, die wir jede Woche mit neuen Songs befüllen. Und ihr beiden, habt ihr irgendeinen Referenztrack, bei dem ihr sagt, der ist entweder besonders toll gemischt, gemastert, produziert, tolles Sounddesign, was auch immer. Egal welches Genre, egal welches Jahrzehnt.
Jetzt einfach mal so aus dem...
Das ist ja, müsst ihr uns ja sagen. Also,
wir können ansonsten auch
habt
gerne...
Doch, weil ich dachte, was ich wirklich toll finde.
Habt ihr Guide nicht gelesen? Ich, das auch doch, noch.
Haben wir.
Im Moment, natürlich. Haben wir natürlich gelesen. Wir haben nur überrascht getan.
Das ist ja alles Teil der Show.
Okay, sag mal Referenz. Sag mal, hast du einen? Weil ich habe auch einen. Aber bitte.
Ich denke an die Songs, die wir hören, zum Beispiel, wenn wir neue Boxen wieder siebentausendsten Mal Boxen haben. Wir sind jetzt Gott sei Dank glücklich mit unseren Barefoot-Boxen. Aber da denke ich an den Tom Jones-Song. Nein, Leute, so das auch
ich
sagen.
Ich wollte es auch, okay, ich habe noch einen zweiten, alles gut.
Ja.
Du denkst an den Tom Jones-Song All Blues, Hail Mary.
All Blues, Hail Mary.
Ja.
Das ist jetzt super random, aber das ist ein Song, den wir immer mal wieder anmachen, weil wir irgendwie uns dran gewöhnt haben, wie der auf verschiedenen Boxen klingt, weil der toll aufgenommen klingt. Mhm. Ja, weil er so toll aufgenommen ist.
Ja, es ist auch, wenn es also um Referenzsongs geht, mache ich eigentlich fast immer auch Killing in the Name von Rage Against the Machine. Weil ich mir damit einbilde, relativ schnell hören zu können, gehen mir diese Boxen auf den Sack oder nicht. Und weil wenn du das Lied auf hoher Lautstärke einfach 2,5 Minuten durchhältst, dann sind das für mich auch geile Boxen. Aber wenn es halt, wenn es zu ehrliche Boxen sind, wonach wir nicht auf der Suche sind, gibt ja Leute, die sind danach auf der Suche, wir nicht, dann kriege ich davon Kopfschmerzen nach 2,5 Minuten. Deswegen, das ist immer ein ganz gutes Beispiel.
Hatten wir den schon drin, Klaus?
Killing in the Name of, das ist eine gute Frage. Ich kann es dir nicht sagen. Ich könnte es mir vorstellen, aber ich bin mir nicht sicher.
Und das gleiche gilt für übrigens Get Lucky.
Jo.
Und der natürlich auch. Und dann...
Was ich auch, doch, warte, stimmt. Ja, und dann, was hast du noch?
Den, willst du sagen, ein John Mayer-Track?
Nee, weil ich wollte noch sagen, was wir auch relativ oft hören, ist Follow von Zed. Follow von Zed ist auch sehr, sehr extrem dynamisch produziert. Gibt es ganz leise Teile, ganz breite Teile, ganz krasse Teile, die nur vollkommen in die Fresse gehen. Finde ich auch sehr geil. Also wir haben jetzt mittlerweile die Barefoot Miniman 12 Boxen. Und wenn du auf den Miniman 12 dir Follow gibst, auf so 80% Lautstärke, das macht schon wahnsinnig viel Spaß. So, das ist schon ziemlich geil.
Ja, sehr cool.
Sehr gut.
Marc, was hast du dabei?
Ich habe Ratatatata von Baby Metal und Electric Callboy dabei.
Das dachte ich mir.
Der aktuelle Lieblingssong von meiner Tochter. Also habe ich natürlich, weil ich jetzt gleich zurück am Ring fahre. Also ich werde gleich, wenn ich hier diesen Podcast beende, die Aufnahme beende und die Klaus natürlich direkt geschickt habe, werde ich sofort ins Auto einsteigen und zurück am Ring fahren. Warum, weshalb, wieso, können euch die Kollegen im Chat verraten. Meine Kumpels, die warten schon wahrscheinlich auf mich und sitzen im Chat und die werden wahrscheinlich gleich irgendwelche unangenehmen Dinge posten, so wie ich sie kenne.
Bilder von dem Hut.
Wahrscheinlich. Weinhut, ja.
Genau, expost ihn mal, den Marc.
Genau, und weil natürlich Electric Callboy dann auf Rock am Ring steht, habe ich das gesagt so. Und habe ich den reingenommen und ich finde es einfach ja, der Sound ist einfach krass und vor allem diese Gegensätze, ne, von zwischen diesem Hardcore-Sound, Hardcore-Metal, Gitarren-Sound und dann einfach diesem unfassbar poppigen Refrain mit diesen relativ dünnen Stimmen, weiblichen Stimmen, ja, also das ist schon echt, ja, und das, die sind auch live einfach der Wahnsinn, also da freue ich mich wirklich sehr drauf.
Mhm. Spielen Baby Metal eigentlich auch separat?
Ja.
Also sehr gerade.
Ja, es ist echt krass. Ich glaube, die spielen super spät abends.
Ja, Baby Metal muss ich auf jeden Fall geben.
Aber muss ich mir eigentlich angucken.
Ich habe mir Baby Metal habe ich tatsächlich noch nie von gehört.
Nee.
Und frage mich gerade. Ah,
oh
jetzt,
mein
doch,
Gott, doch.
Doch, 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 ich kenn's. Oh mein Gott, ich habe schon ganz viele TikTok-Videos von denen gesehen. Mhm. Oh, das ist so großartig. Die haben so eine unfassbar geile Show.
Ja, ja, das ist der Wahnsinn.
Also ihr müsst euch mal auf YouTube angucken, gibt es ein Konzert von denen live im Budokan in Tokio, ist das, glaube ich, wo die Bühne in der Mitte der Halle steht. Das ist, glaube ich, so eine Sumo-Arena. Mhm. Und also erstmal, wie das Publikum mitgeht, aber halt auch die Show. Einerseits, du hast natürlich die drei Sängerinnen, die sind natürlich immer im Vordergrund, wo man denkt, das ist Baby Metal. Aber es gibt ja auch diese unglaublich krasse Background-Band, die so tight spielt. Und das ist ja teilweise echt derbster Metal, den die da runterkloppen.
Mhm.
Richtig geil.
Richtig geil.
Mhm. Klaus, was hast du dabei?
So, dann kommen wir vom derben Metal dann noch schon schön zum sommerlichen Pop. Ich habe mitgebracht Espresso von Sabrina Carpenter. Und ich höre diesen Song momentan rauf und runter, weil es ist so ein schöner, schmeichelnder Wohlfühl-Pop-Song. Total rund produziert, das klingt so warm und weich und ach, alles nett und sowas. Das ist eine richtig schöne Sache. Und dann habe ich den letztens im Radio gehört, hatte ich noch geschrieben, Marc. Und haben die dann halt leider natürlich voll den Sendekompressor drauf geballert und dann plärrt der einfach nur noch so aus den Boxen raus. Aber halt wirklich so eine Wohlfühl-Pop-Nummer, was so ein echter Sommerhit werden könnte, mit so ein bisschen 80er-Feeling drin. Echt schön.
Nice.
Sehr schön.
Jo, dann würde ich sagen, dann sind wir auch leider schon am Schluss angelangt. Vielleicht nochmal ganz kurz der Hinweis. David hat früher für Sound Recording geschrieben unter dem Namen Dr. Bonk.
Ja.
Und ich war total überrascht. Also ich kenne dich jetzt unter drei Namen, ja. Also darf ich das verraten?
Ja, klar.
Einmal kenne ich dich unter Ludi, weil Katharina hat mir die, glaube ich, geschrieben und hat dich als Ludi vorgestellt. Dann habe ich erst im Vorgespräch gemerkt, dass du David Bonk bist und dein Name war mir natürlich im Begriff. Genau, David Bonk bist. Und dann ist mir natürlich eingefallen, dass du auch diese Serie bei uns hattest zum Drum Recording Special. Den Link dazu packe ich euch auch in die Shownotes, wo du
großartig.
Unter Dr. Bonk einfach unterwegs warst. Ich fand das sau witzig so.
Das ist, vor allem hatte ich also nur so angehend viel Ahnung. Das ist schon 10, 12 Jahre her oder so. Und ich habe einfach quasi erzählt, wie ich das mache mit dem Schlagzeug-Recording. Und irgendwer hat dann ich hatte irgendwie so einen relativ wichtigen Sidetrack vergessen. Irgendwer hatte dann in die Kommentare geschrieben, naja, er hat ja wohl hoffentlich die Phase gedreht bei dem Snare-Bottom-Mikrofon. und ich so, nee, muss man das? Weil ich hatte das halt immer so gemacht und ich habe das Snare-Bottom-Mikrofon halt nie benutzt. Hm. Ich habe einfach nur das Top benutzt, weil ich habe viel Rockmusik gemacht.
Das macht nix, und
ich hab viel Rockmusik gemacht und habe die Snare einfach tot getriggert. Und da war das Bottom-Mikrofon einfach vollkommen Wumpe. Und erst später dann bin ich in mehr, ich sag mal, natürliche Aufnahmen reingegangen und habe dann angefangen, die Snare-Mikrofone beide auch wirklich zu benutzen. Und da dann selbstverständlich auch die Phase gedreht. Aber das war mir da entfallen.
Wo findet man denn euch online?
Instagram?
Man findet uns am allereinfachsten kann man uns über Instagram finden und viele auch bei diesem Songartikel, mit dem wir waren, haben uns gefragt, so hey, wenn man euch Sachen schicken will, wie kann man das eigentlich machen? Man kann uns einfach über Instagram einen Link, einen Dropbox-Link oder was auch immer, ein Soundcloud, was auch immer es ist, schicken zum Beispiel. Oder da kann man uns auch einfach angucken.
Es gibt diese...
Wer ein einziges Foto von uns sehen will, ich glaube doch, wir haben ein paar mehr.
Ist dann einfach,
da gibt's auch.
Instagram.com/, was ist das? DaYouMusic.
Genau.
Okay. Also unsere Vornamen kreativ, David, Julia, DaYouMusic.
Wir sind einfach kreativ.
Bär, Ast, DaYou. Man merkt, hier sind die guten Ideen.
Komplette Feuerwerke der Kreativität. Und ansonsten auch über unsere Website. Wir sind ganz oldschool. Wir haben eine Website, da kann man halt auch drauf gucken. Da findet man auch alle Links und unsere E-Mail-Adresse zu unserem Management okay. und so weiter. Mhm.
Ja, cool. Vielen lieben Dank für euch, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Und wir sehen uns ja spätestens bei der Studioszene.
Genau. Toll.
Und Julia, vielleicht könnten wir dann das machen, was du gerade angekündigt hast, einen Song schreiben. Das wäre doch eigentlich ganz witzig.
Wollen wir einen Song schreiben und danach stellen wir den hoch und alle dürfen den auseinandernehmen?
Genau, sowas können wir da machen. Nee,
in die Selbstgeißelung zu gehen.
Genau, aber jetzt, Julia, vielleicht nochmal die Frage, oder David, wie viel spart man nochmal beim Bankticket?
120 Euro, es kostet 189 Euro kostet das Ticket. Es ist wahnsinnig günstig.
David,
zuschlagen.
Keine 500, keine 400,
nein. Es ist genauso teuer wie ein Rot NT1A und ihr habt aber euer ganzes Leben davon.
Was davon.
Genau, es wird nie kaputt gehen. Ihr habt 3 Tage Erinnerung, die kann euch niemand nehmen. Es ist einfach, also Studioszene ist einfach Beste.
Und ihr könnt sagen, ihr wart bei einem Studio-Bang dabei.
Ja, das kommt dann auf die Bio. Kommt dann in den Lebenslauf, ne? Wie bei mir. Ich habe jetzt reingeschrieben, dass ich, dass 1997 ein Bild von mir im Guinness Buch der Rekorde war.
Wirklich? Herr, die Geschichte, hast du die schon mal, ich möchte das unbedingt wissen.
Ich glaube, ich habe die schon mal erzählt.
Wie hast du das gemacht?
Das war ein Weltrekord von einem Chemielehrer. Eigentlich. Und er brauchte irgendwie 1000 Schüler. Und dann wurden 1000 Schüler auf den Schulhof gestellt. Und die mussten sich dann alle an die Arme fassen. Und man hat dann, glaube ich, die größte Batterie aus Menschen irgendwie erzeugt. Und da war ich zufällig im Bild, was dann beim Guinness-Buch der Rekorde.
Du aber im Hintergrund, während du da lang gegangen bist und gar nicht Händchen gehalten hast.
Nee, ich stand da wirklich tatsächlich an diesem Tisch, wo die Hauptsache da war. Und drumrum mit meinen Klassenkameraden. Und da ist halt gerade dann wirklich ein Bildausschnitt. Genau, ja.
Ey, ganz kurz, ist es bei euch auch auf der Bucketlist, ganz großes Thema auf meiner Bucketlist ist, ich möchte mal einen Weltrekord aufstellen.
Ich habe mich ja mal mit dem Thema beschäftigt. Und,
nicht. Marc hat es ja schon.
Ja, Marc, du bist ja schon dran, also du bist ja schon abgehakt. Genau.
Ich habe neulich mal geguckt, was ich so machen könnte.
Längste Podcast-Aufnahme überhaupt.
Das haben wir tatsächlich, glaube ich.
Habt ihr? Was ist eure längste Podcast-Aufnahme?
Ja, aber die 200. Episode, ich glaube, die dauert 2 Stunden und 40 Minuten.
Es gibt auch sicherlich Leute, die haben schon ein paar Tage lang Podcast aufgenommen.
Jetzt müssten wir echt mal recherchieren, wir schaffen das, Les. Vielleicht ist das ist ein guter Hinweis.
Man kann einfach vergessen, auf Stopp zu drücken am Ende.
Ja, genau, einfach so ein auch als Community-Projekt, so alle sind dabei. Macht einfach so eine Woche sich frei nehmen und dann eine Woche durchrecorden. Aber da haben doch bestimmt schon Leute
Ich habe 10 Stunden, ich habe gegoogelt, 10 Stunden, Klaus.
Ist der längste Podcast?
Ja.
Das schafft man ja wohl. Ja,
Stopp mal.
Wir
wechseln uns auch einfach ab.
Wir fangen den Aufbau der Studioszene, da fangen wir an, drücken auf Aufnahme und einer hat halt einfach die ganze Zeit den Rekorder in der Hand und rennt damit rum. Und am Ende der Studioszene, also quasi dann nach 4 Tagen, drücken wir wieder auf Stopp.
Also wir haben ja jetzt nur noch 8,5. Ich weiß nicht, was ihr heute noch vorhabt, aber...
Also, ich würde sagen, wir haben schon mal einen guten Start.
Noch mal melden.
Du, wir wollten uns mit dem Schlagzeug beschäftigen, was wir gestern aufgenommen haben. Das können wir auch im Podcast machen.
Perfekt.
Okay, machen wir beim
nächsten Mal. Sounds like a plan.
Alles klar, ihr Lieben. Ja, dann nochmal vielen, vielen lieben Dank an euch, dass ihr euch die Zeit genommen habt.
Sehr gerne.
Ein sehr, 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 sehr entspanntes, schönes Gespräch. Hat mich gefreut.
Danke, es hat uns auch gefreut.
Und dann macht's gut, ja.
Wir sehen uns bei der Studioszene.
Ja.
Bis zur Studioszene.
Tschüss. Viel Spaß beim Rock am Ring. Tschüss.
Danke, ciao. Ja, super Typin, würde ich sagen. Ne?
Absolut.
Mega Spaß gemacht.
Total. Ja, und wir müssen jetzt ein bisschen abkürzen an dieser Stelle, denn du sitzt auf heißen Kohlen.
Genau, Auto ist gepackt.
Genau.
Genau. Und wenn jemand da draußen zufällig bei Rock am Ring ist und schreibt mir doch einfach bei WhatsApp oder an redaktion@soundrecording.de. Vielleicht können wir uns ratatatata live ansehen oder so.
Das wäre doch super. Kriege ich denn auch regelmäßige Bilder von dir, so je nachdem, wie dein Alkoholpegel gerade ist?
Ich weiß jetzt nicht, ob ich Bilder von meinem Alkoholpegel poste, aber ich schicke dir gleich ein Bild. Ich sag mal so, in unserer Gruppe gibt es ein Motto.
Mhm. Keiner bleibt nüchtern.
Das wird wahrscheinlich zwangsläufig auch das Motto sein, aber ich sag mal so, der Rasierer liegt bereit.
Schon.
Ich wollte es jetzt nicht für einen Podcast machen.
Okay, ich bin gespannt.
Ich sag mal so, Electric Callboy, Hyper-Hyper-Video.
Mhm. Ich verstehe.
Ich habe meine 90er-Jahre-Jacke schon bereitgelegt.
Geil.
Also,
ich bin gespannt. Das wird gut.
Es wird geil. Ja, ich freue mich schon.
Gut, dann würde
Dann würde ich sagen, sind wir am Schluss angelangt. Besorgt euch das Studio-Szene-Bank-Ticket. Wenn ihr nicht mehr wisst, was alles drin ist, ist es einfach ein super krasses Paket. Ihr könnt auch einfach dem Link in den Shownotes folgen oder euch den Anfang nochmal anhören.
Ja, einfach oder zurückspulen.
Zurückspulen an den Anfang oder eben euch auch die Werbung von David und Julia reinziehen. Genau.
Genau.
Und die restlichen Kategorien holen wir dann nächste Woche nach, wenn die Jungs von Hofer da sind.
Richtig.
Thema erfahrt ihr dann am Montag oder Dienstag.
Genau.
Genau. Und ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns nächste Woche.
Ja, wenn der Kollege dann wieder nüchtern ist. Aber ich denke, kriegen wir hin. Also in unserem Alter ist es ungefähr so 2 bis 3 Tage.
Als würde ich ja die ganze Zeit reiche jetzt da durchsaufen.
Also ich denke, dass du dazu genötigt werden wirst wahrscheinlich.
Ja, ich werde das ein oder andere Bier oder den ein oder anderen Dosen-Tonic.
Ja, berühmte letzte Woche.
Zu mir nehmen, aber
wir werden sehen. Würde auf jeden Fall super.
Man wird ja alt.
Genau. Nächste Woche Hofer, hast du schon gesagt. Aber bis dahin vergeht eine Woche. Wir erheben uns von unserem schönen Studiosofa, denn das wird präsentiert vom Music Store in Köln, dem Paradies für Musiker. Vielen Dank an euch alle, dass ihr dabei wart. Vielen Dank an dich, Marc, und natürlich auch vielen Dank an David und Julia dafür, dass sie hier so schön aus dem Nähkästchen geplaudert haben. Und ja, ich würde sagen, bleibt alle gesund. Du auch, Marc, ne? Ja. Zünd nichts an oder so. Und
ich habe auf jeden Fall einen Mann mein eigenes Zelt dabei.
Das ist eine gute Entscheidung, glaube ich. Ne?
Alles klar.
Okay. Das ist eine sehr gute Entscheidung. Alles klar. Nächste Woche selbe Zeit, selber Ort. Ihr seid alle wieder mit dabei. Bis dahin, macht's gut und tschüss.
Macht's gut, ciao.